Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Metro Laut Spezial. Mein Name ist Jonathan Nebel und ich habe heute zwei Gäste hier. Das ist Valentin und Jule.
Hallo.
Hallo.
Ja, und die beiden haben eine riesige Radtour gemacht.
Ja.
Von wo ging es denn nach wo?
Ja, also wir haben uns vor anderthalb Jahren, vor Weihnachten, kurzzeitig, Jule ist mit dem Doktor fertig geworden und ich wollte irgendwie Veränderung mal wieder raus, haben wir so vor Weihnachten so als Schnapsidee gesagt, ja, lass uns doch eine Fahrradtour machen. Und dann nach Silvester haben wir uns wieder getroffen und haben gesagt, mach mal.
Ja. Und von wo seid ihr nach wo gefahren?
Also wir sind von Kuhlmühle losgefahren, das kennt wahrscheinlich jeder, Mecklenburger Seenplatte, und wollten eigentlich nur nach Italien, sind dann zusammen aber doch noch bis Istanbul gekommen und Walli hat es dann noch ein bisschen weiter geschafft.
Ja, ich bin dann meinen Job gekündigt und bin dann weitergefahren nach Georgien, über Aserbaidschan, in Iran, über die ganzen Stan-Staaten bis nach Shanghai. Ja, und bin jetzt vor zwei Wochen zurückgekommen.
Wenn man so eine Tour plant, wie seid ihr da vorgegangen? Was habt ihr als erstes gemacht? Oder wie?
Also wir sind super professionell vorgegangen. Wir haben das so klassisch gemacht, wie man sich das vorstellt, und zwar eine Flasche Wein geöffnet und gesagt, wir machen das jetzt. Dann haben wir uns zwei Fahrräder gekauft und da wir in Deutschland losgefahren sind, haben wir uns keiner weiteren Vorbereitung uns darum nicht gekümmert. Sind einfach losgefahren.
Genau, ja, wir haben eben noch die Fahrradtaschen dazu geholt. Oder so gesagt, ja, wir versuchen es mit dem alten Zelt und mit dem alten Schlafsack. Das wird schon gehen. In Deutschland kannst du ja dir noch alles dazu kaufen. Ja, mit den Fahrrädern.
Was braucht man da für Fahrräder? Also nimmt man da einfach das Fixie aus der Stadt oder was habt ihr da euch besorgt? Was ist das? Na,
das sind schon spezielle Reiseräder so. Das sind ein Laden, der darauf spezialisiert ist. Und das sind eben Stahlrahmen. Die sind ziemlich schwer, die Fahrräder, aber...
Was wiegen die?
Meins wiegt, glaube ich, fast 18 Kilo.
Deins?
Ja, ich bin jetzt hier mal wieder die Frau, ne? Ich habe gar keine Ahnung. Ja. Während Walli sich auch seins super professionell zusammengestellt hat. Das hat ungefähr, weiß ich nicht, anderthalb Stunden alleine gedauert, um das am Computer zu konfigurieren. Ich war dabei und wusste genau, das mache ich nicht, weil ich weiß überhaupt nicht, ob ich jetzt eine 4- oder 2-Zimmer breite Bremse haben will. Und ich habe mir einfach so ein Fertigfahrrad, aber auch mit einem Reiserad gekauft.
Ja, genau. Und ich habe eine Roll-Off-Schaltung, eine Nabenschaltung drin, die ist auch schwerer, aber man hat eben weniger Wartungsaufwand. Man hat einfach weniger Ritzel zum Reinigen und ist eigentlich recht einfach.
Und vielleicht nochmal zu den Fahrrädern zurück, wie sehen die aus? Also so ein Tourenfahrrad, was ist das?
Jule hat ein 28 Zoll Rad, das ist wie so ein City Tourenbike und meins sieht eher aus wie ein Mountainbike mit 26 Zoll und dickeren Reifen.
Also da gibt es, glaube ich, auch unterschiedliche Ausführungen. Mhm. Ich habe auch wirklich mehr darauf geachtet, dass es schön ist und habe mir das auch extra in weiß bestellt, weil ich es dann schöner fand. Da hat auch jeder gesagt, dass es total bescheuert ist, sich ein weißes Reiserad zu kaufen. Und ja, du hast halt mehr auf die Praktikabilität geachtet, glaube ich, ne?
Ja, wobei sich das dann ja natürlich, weil wir da ziemlich blauäugig auch rangegangen sind, hat sich dann auch später herausgestellt, was wirklich praktikabel ist oder was auch nicht. Ja.
Okay, da können wir später nochmal drauf eingehen. Also das sind schwere, stabile Räder mit dicken Reifen, oder wie?
Genau, die sind einfach, die Rahmen sind sehr verwindungsarm. Also wenn du bergab fährst mit viel Gewicht, bei einem normalen Fahrrad, das verwindet sich und du kommst eben ins Schlingern, wenn du mit 60 einen Berg runterfährst. Und die liegen halt einfach wie so ein Panzer auf der Straße.
Man kann auch über Stock und Stein damit fahren, da passiert überhaupt nichts. Man kann die richtig fett beladen.
Da okay, also das heißt, man kann da mit irgendwie Schotterpiste fahren oder irgendwie
Und ja. Meine Freunde haben mir halt einen Vogel gezeigt, als ich gesagt habe, was das Fahrrad gekostet hat, aber so im Nachhinein hat sich schon rausgestellt, dass sich das gelohnt hat.
Was kostet, was habt ihr da gezahlt?
Ich fange mal an, weil es nicht so schlimm war. Ich habe 1.700 bezahlt.
Ja, ich habe 3.000 bezahlt. Ich habe halt auch so USB-Lader über den Nabendynamo. Und der Nabendynamo ist der beste Made in Germany. Ja, einfach so
schlecht. Also da ist aber noch Luft nach oben. Man kann auch 10.000 ausgeben.
Nee, das kriegt man fast nicht hin, glaube ich. Aber man kann sich eben Rahmen selber auf sich anfertigen lassen. Das geht dann so Richtung 5.000 Euro. Und so im Nachhinein würde ich sagen, würde ich mir ein fertig konfiguriertes Fahrrad das nächste Mal holen, weil es ist einfach viel günstiger und du kriegst eben eigentlich dieselben Komponenten drauf.
Und diese Komponenten sind das dann, also da kriegt man, hat man dann die Felgen, die sind auch super stabil und muss wartungsarm oder mache ich da noch, was mache ich da an Reifen drauf oder?
Naja, die Felgen, das sind auch, die wiegen statt 600 Gramm wiegen die halt 900 Gramm, die sind ein bisschen dicker, schwerer. Und ja, mit den Reifen, ich habe mich immer so gefragt, die Leute, ich habe dann halt in Foren nachgelesen, was haben die denn alle mit ihren, ja, ich muss unbedingt Schwalbe, Schläuche nehmen, ist ganz wichtig und diese Mäntel, habe ich mir so gedacht, so wichtig kann es nicht sein, aber später hat sich schon rausgestellt, dass also Qualität auch bei Schläuchen sehr wichtig ist, so.
Also was ich eigentlich gut fand, wir hatten uns ja nicht so viel vorbereitet, außer dass wir uns beide neue Fahrräder gekauft haben. Und das war, das haben wir schon gleich am Anfang mitgekriegt, es war richtig gut, weil wir beide gute Fahrräder hatten, die sind einfach gerollt und wir hatten auch so immer am Anfang den so, oh geil, das läuft einfach von alleine. Das war schon gut, ne?
Das war witzig, also wir haben diese Fahrräder gekauft und sind dann von Kuhlmühle losgefahren und bei der Verabschiedung haben wir uns beide nochmal umgedreht und wir sind halt davor noch nie mit den Fahrrädern gefahren. Und hat es uns fast auf die Fresse gelegt. Weil es ja ungewohnt war, einfach dieses Gefühl mit diesen neuen Fahrrädern.
Ja, mit den Vordertaschen vor allen Dingen auch. Also das war echt krass. Das hat so einen Tag gedauert oder zwei oder vielleicht auch noch ein bisschen länger. Das, weil das so geschwammt hat, so schwammig war am Anfang mit den Taschen.
Wenn man vorne Gewicht drauf hat.
Genau, ja.
Also das heißt, die Fahrräder wiegen fast 20 Kilo. Und dazu kommt jetzt noch Gepäck, was, also vorne Taschen so kleine, kleinere und hinten große.
Genau.
Und was?
Oben
was
drauf. Das Zelt, ja.
Zelt noch oben drauf. Und wie viel ist das dann, das Gewicht insgesamt von den?
Das sind nochmal so knapp 30 Kilo, würde ich sagen, an Gewicht. Und dazu kommt dann eben noch Wasser und Essen. Also man ist dann schon manchmal bei 60 Kilo so.
Die man noch mit schleift.
Also, genau. Also, aber es ist alles halb so wild, solange es flach ist oder man das Fahrrad eben nicht irgendwo rübertragen muss, weil die eben sehr gut rollen.
Also ich habe es nicht, als es vollgepackt war, kann ich es nicht alleine anheben.
Also so U-Bahn hochschleppen ist nicht
genau,
so.
Genau, nicht mal drei Stufen konnte ich es alleine irgendwo hochschleppen.
Okay. Also lieber fahren als schleppen.
Ja.
Okay, dann habt ihr jetzt, also für wie lange hattet ihr geplant für eure Tour erstmal, für den ersten Abschnitt? Wie viele Monate?
Gar nichts. Also wir hatten eigentlich wirklich nichts.
Also ja, wir fahren los. Geplant.
Ich hatte genau. Ich war fest angestellt und bin halt zu meinen Chefs hin und habe gesagt, ja, ich will Fahrrad fahren und ich war mir gar nicht sicher, ob ich zurückkehren will und haben sie mich gefragt, wann bist du zurück, an Weihnachten oder wie? Und ich gesagt, okay, ja, Weihnachten bin ich zurück und habe mich erstmal so eine Wohnung für 6 Monate untervermietet. Und
also es war im Juni, seid ihr los und dann war erstmal Weihnachten angedacht. Und was nimmt man da so alles mit? Also wie viele Unterhosen?
Ich hatte, glaube ich, 3 dabei. Wobei man die eigentlich also selten braucht durch diese Radlerhosen.
Da geht man nackig rein.
Ja. Genau, und auch sowas Radlerhosen, da hatte ich eine so von TCM, hier von Chibo. Und ja, das hat einfach.
Das geht nicht, das oder?
Geht halt gar nicht. Und dann auch unterwegs eine gekauft und die hat auch bis zum Ende eigentlich fast gehalten, bis nach China. Wollte ich eigentlich noch verbrennen, aber habe ich nicht mehr geschafft. Oder bin ich zugekommen.
Okay, eine gute Radlerhose ist also wichtig. Was macht eine gute Radlerhose aus?
Sie scheuert nicht. Ja. Im Idealfall und polstert gut ab.
Eng muss es sein, ja.
Okay, das ist ja und normal bei Radlerhosen.
Ja.
Bei der TCM ist es nicht so, aber.
Ja, das Polster, da ist halt. Eben die Naht ist halt immer das Problem. So. Die müsste halt eben außen vernäht sein, wenn manche Radlerhosen haben halt in der Mitte eine Naht und das ist halt einfach unangenehm. Aber man muss dazu sagen, wenn man die Hose dann 2 Wochen fährt, dann geht es auch.
Okay, das heißt, am Anfang ist der Wolf, wenn man fährt, also das
ja, es ist.
Wie lange geht das, bis das weg ist, die Reizung?
Naja, also das ist immer, wenn man mal ein paar Tage Ruhe hat, also so war das bei mir, danach, die ersten 2 Tage waren dann wieder schlimm. Das hieß dann auch, ja, Creme, also wir haben in Griechenland den, wie hieß er nochmal, der Schwede, der 63-Jährige?
Jan-Erik.
Getroffen, der hat seine Schwiegereltern besucht, also sein Sohn ist mit einer Türkin verlobt, ist halt von Schweden nach Istanbul gefahren und der hat uns dann eine Ringelblumen-Salba vermacht. Er hat 2 Packen dabei, so kleine 50 Milliliter Döschen.
Und das ist gut.
Und ja, erst hattest du die, ne?
Schlecht ist nicht. Sag ich mal.
Und ich habe die dann immer verwendet in diesen ersten 2 Tagen nach Ruhephasen und das war gut. Also ich und total effektiv, also hat gereicht.
Ja. Also am Anfang hat man natürlich noch mehr Probleme, weil wir, wie gesagt, wir sind ja auch total blauäugig losgefahren und sind davor also nie mal im Stück so viel Fahrrad gefahren, auch nicht mal einen Tag oder so und dann ist es total ungewohnt einfach. Und wie gesagt, mit TCM-Unterhose und wir hatten beide auch keinen Fahrradhelm und so, ne? Also von daher, es war alles ein bisschen einen Tag hinein und dann lernt man halt auch durch Schmerz.
Ja, Jule ist schon vorher mal so mit deinem Bruder und deinem Vater so Radrennen gefahren, rund um Berlin.
Also so Rennrad.
Ja, also ich hatte schon mal eine Fahrradhose.
Ich habe mir so gesagt, ich will nicht so blöd aussehen wie so ein Radfahrer.
So wie ich.
Ja, genau. Aber am Ende hatte ich halt auch so eine dumme orangene Brille und es ist einfach... ist halt wirklich Funktionshandwerk.
Ja, das denkt man ja immer, wenn man die Radfahrer sieht, dass die immer so ein gelbes Trikot und dann noch hier und ich mache auch mit so. Ich finde immer, hattet ihr auch so Werbetrikots dann, wo so Bianchi und so Kram steht?
Ja, ja, ich hatte das. Und Wally hat sich auch immer sehr geschämt, aber.
Rabobank.
RG Hamburg hatte ich.
Radgemeinschaft Hamburg, ja.
Und aber das ist wirklich so, da ist es andersrum, Function Beat Style, ne? Also so nach einer Zeit hat man halt all den Kram. Mhm.
Das heißt, ihr habt nach und nach dann die Handschuhe und den ganzen Kram besorgt.
Ja, Handschuhe hatte ich schon von Anfang an. Gute Handschuhe, Markenhandschuhe, wo man eigentlich denkt, hey, die müssten doch halten. Nach 1000 Kilometern waren die durch und dann habe ich das auch gelassen und man kriegt eben so eine Hornhaut auf den Handballen. Die hilft auch und reicht. Also die meisten Radfahrer, die ich getroffen habe, sind eigentlich ohne Handschuhe gefahren.
Das
die
Langstreckenradler. Also angebermäßig mit Handschuhen.
Ich fand es eher Opa.
Ja. Ja, apropos Opa, ja.
Aber naja, aber trotzdem, man braucht schon so bestimmte Sachen. Also wie gesagt, so auch diese, wir hatten ja dann irgendwann auch mal einen Helm, ne, und sahen dann so aus wie so Fahrradfahrer schon mit dem Helm und ich dann auch mit meinem Bianchi-Trikot, wie du meintest, und dann hatten wir auch Clickies uns noch besorgt. Also es wurde dann immer.
Clickies, was ist Clickies?
Klickpedale, also eine richtige Fahrradbindung sozusagen. Also wo du dich einklicken kannst.
Also heißt das sind Schuhe mit so einem die haben unten so einen Stift oder was? Oder und dann kann ich mich so einklicken oder irgendwie
genau.
So wie so eine Langlaufbindung oder wie ist das
so? Ja, so ähnlich, genau. Du hast so um den Schuh so eine Metallplatte und da klickst du dich ein. Und Jule hatte die dann irgendwann im Schwarzwald, hat sie sich nachschicken lassen in ihre Klickschuhe. Ich hatte noch keine. Und am Berg, ich dachte so, ey, ich bin heute, geht's mir nicht gut oder was? sie ist eben mit den Klickern gefahren und war halt viel schneller. Und
das heißt, das drei Tage danach hat er aber immer noch das Gefühl.
Ja. Das heißt also, diese Klickbindung macht die Kraftübertragung besser.
Ja, du kannst eben auch beim, wenn du mit dem Bein hochkommst, also kannst du sozusagen auch durch das Ziehen Kraft aufs Fahrrad übertragen. Das Problem an den Klickern ist, wenn es kalt ist, durch diese Metallplatte kriegst du halt vom Pedal, wenn du Metallpedale hast, kommt da halt total die Kälte rein. Das kannst du eigentlich im Winter knicken.
Also das heißt, diese komischen Dinger, früher gab es doch diese Teile, wo man mit Schuhen reingeht, diese Riemen, ja, die so rübergehen, ne? Das ist ja eigentlich so ähnlich vom Prinzip, nur dass man nicht sich festlegt.
Ja.
Wenn man hinfällt, ist es dann mit so einer Klickbindung, kommt man da raus? Oder?
Wenn man Glück hat?
Das wird so ein Automatismus nach einer Zeit. Also man weiß dann, Fuß schräg stellen und dann ist man draußen. So. Das geht dann. Und diese alten Bindungen da, diese Schellen, benutzen auch manche Leute, weil du eben dann nur ein paar Schuhe brauchst für Spaßgewicht. Sonst hast du ja die Klickschuhe und dann noch
weitere. Also mit denen kannst du nicht laufen, mit denen bist du dann
nicht so richtig so
stepptanzmäßig unterwegs, oder?
Ja, ich hatte so einen Mix, die so fast wie so Straßenschuhe aussahen, aber.
Aber trotzdem
dennoch durfte. Dieses Klick, Klick, Klick.
So, das heißt, ihr seid in Kuhlmühle, das ist in Nordbrandenburg, losgefahren. Und seid dann über Berlin oder an Berlin vorbei? Oder wie waren die ersten Etappen?
Also wir sind, wie gesagt, sehr blauäugig losgefahren. Wir haben uns gedacht, wir hatten nicht mal eine Karte, weil wir dann gemeint haben, na, wir nehmen erstmal einen schönen Weg, wir fahren zur Elbe und fahren dann entlang der Elbe. Als wir da angekommen sind und uns eine Karte besorgen wollten in der ersten Touristeninformation, meinten die schon zu uns, was wollen Sie überhaupt hier? Wir sind gerade am Packen, das Hochwasser kommt.
Ah, das war das Elbhochwasser damals.
Genau.
Ja, und eben diese ganze Geschichte so, ja, wir fahren erstmal los und fahren dann in Deutschland entlang der Flüsse immer schön flach. Das ging dann eben gar nicht, weil alles überschwemmt war. Und ja, wir haben dann auch so in so Elbauen übernachtet, wo gerade dann das Wildtiergehege geräumt wurde, weil dann einen Tag später da das Wasser kam.
Ja, und die meinten halt auch, glaube ich, schon am dritten oder vierten Tag, ja, sie können hier überhaupt nirgendwo langfahren, steigen sie in den Zug. Und da haben wir gedacht, das fängt gut an, ne?
Das ist so ein No-Go, oder? Wenn man mit dem Fahrrad das machen will? Also jetzt so auf.
Ja, vor allen Dingen am dritten Tag.
Ja, eigentlich hatten wir es schon so, also ich hatte zumindest, wollte ich eigentlich alles mit dem Rad fahren. Wobei sich das dann nach und nach so, dieser Ehrgeiz oder dieser Gedanke.
Da können wir später darauf eingehen, wenn dann der erste Einbruch der Motivation kam. Das heißt, wie seid ihr denn gefahren jetzt durch Deutschland, durch, wenn es Richtung Italien ging oder wo seid ihr hingefahren?
Ja, wir sind die Elbe runtergefahren und dann sind wir durch Thüringen.
Magdeburg waren wir noch, da war auch gerade großer Hubschrauberverkehr wegen der Elbe und Evakuierung und so. Und dann haben wir eigentlich immer gut auch Leute besucht in Deutschland.
Ne? Freunde besucht und es war auch wirklich, ich habe es mir schlimmer vorgestellt.
Durch Deutschland zu fahren.
Also war echt schön. Ja.
Ja, also durch die Radwege vor allen Dingen erstmal hat man immer ein schönes Campingplatz auch gleich dabei, weil man so abseits ist und es war schon echt herrlich.
Also gibt es richtig gut ausgebaute Radwanderwege, die man dann einfach nutzen kann, oder?
Ja, wir hatten ja überhaupt gar keine Karte. Wir haben uns immer nur so eine besorgt, so die Tourismuskarten und dann die großen Fahrradwege eigentlich verbunden, ne?
Ja.
Genau. Also,
das Deutschlandradwege.
Ja. Das heißt, ihr seid jetzt durch an Berlin vorbei, Sachsen-Anhalt, durch Brandenburg durch, Sachsen-Anhalt, Thüringen.
Thüringen, genau, da haben wir von einer Freundin die Großeltern besucht. Der Opa hat da dann noch Thüringer Würstchen gestopft. Ja, wo bleibt er denn jetzt? Die Würstchen sind dann auf dem Grill und so. War ganz schön. Es gibt dann eben auch Radwege, die sind auf alten Bahndämmen, also die Schienen sind abgebaut und es ist ganz schön, weil diese Bahndämme immer erhöht sind und du fährst halt über die Landschaft, hast da so einen Blick über die Felder und die Steigungen sind auch ziemlich flach. Du musst so über die Berge, das ist schön, ja.
Und Thüringen ist ist hügelig, oder?
Ist hügelig, ja. Also ist ziemlich anstrengend, weil man eben Das ist so ein von Bächen durchschnittenes Land, ja, oder von so kleinen Flüsschen. Und das war eigentlich die erste richtig anstrengende Etappe da, als es geregnet hatte.
Ja, also wir mussten dann ja auch zu dem Opa, der hatte schon auf uns gewartet und es hat irgendwie geregnet die ganze Zeit nur. Und dann noch die Hügel, das war schon ein bisschen anstrengend, aber sehr schön, doch.
Genau, ja, Thüringen war dann auch im Rest der Reise immer, wenn es anstrengend wurde, so.
Oh, das ist wie Thüringen, ja. Okay, in Thüringen, da kann man jetzt, wenn man rausfährt, kann man entweder nach Bayern fahren oder, nee, wo kann man denn noch hin? Oder rüber nach Hessen?
Nach
oder?
Hessen, genau. Und dann haben wir noch Juriel besucht, einen Freund, in Werra.
Werra,
genau. Der arbeitet da im Bergwerk, da waren wir in so einem Besucherbergwerk, 700 Meter unter der Erde, wo die Nazis dann den ganzen Goldschatz Ende des Krieges versteckt hatten.
Wo ist das da? Ist das da bei Sangershausen oder was? Da, nee, da hatten doch die Nazis auch irgendwie in der Heimkehle so ein NS-Raketenbauwerk gemacht.
Nee, dort ist es nicht. Das ist
im Harz, oder?
Nein, das ist Richtung Fulda, so die Ecke.
Okay.
Da wird eben hier Kalium, glaube ich, abgebaut. Und das sind halt eben diese wahnsinnig riesigen Schutthalden von dem Kalium. Und die brauchen da halt ziemlich viele Chemikalien, um das rauszulösen. Und die Werra ist einer der schmutzigsten Flüsse Deutschlands. Das ist total verschmutzt mit diesen Ablagerungen von...
Ist das Salz Kalium oder Kaliumsalz? Kali oder...
Kali. Ja, genau, Kali. Und da hat es mich auch gewundert. Der Kali ist ja auch ein normaler Dünger in der Landwirtschaft. Und ist ja auch im biologischen Landbau zugelassen, aber um das zu gewinnen, das ist ja ganz schön heftig, was da so an Chemie eingesetzt wird. Ja.
Ja, genau. Und dann sind wir halt von dort aus weiter nach Hessen. Das war ja deine Frage. Ich glaube, da war auch irgendwie so, je näher wir an die Mosel kamen, haben wir dann auch irgendwann mal so immer mehr Ältere getroffen auf dem Fahrrad. Und einmal haben die uns auch so, haben wir die schon gesehen, die sind vor uns so abgebogen und dann haben wir gedacht, komm, die kriegen wir jetzt. Und die sind so voll weggefahren und wir haben schon gedacht, es kann doch nicht sein, wir sind jetzt schon echt ein bisschen fitter geworden seit dem Anfang. Und dann meinte Walli dann irgendwann auch so, ey, ich glaube, die hat ein Elektrofahrrad. Und das war dann auch so, die ganze Mosel war bevölkert von so älteren Leuten, die so Elektrofahrräder hatten.
Die anderen davon fahren, oder?
Genau. Ja, das ist echt krass. Also der Moseltourismus boomt, glaube ich, seit den Elektrofahrrädern wieder richtig.
Und ist da viel los jetzt auf diesen Radwanderwegen in Deutschland? Trifft man da oft Leute oder ist das eher...
Teilweise. An der Mosel war schon ein bisschen mehr.
Ja, genau.
Viele Holländer dort. Was noch ganz witzig war, wir waren bei einem Freund beim Fussi. Wo wohnt der noch? In Gießen. Genau, dann sind wir bei dem angekommen, an der Haustür. Da steht dann Rechtsanwalt de Maizière. Und wir so... Ey, den Namen irgendwie kommt mir bekannt vor. Ist das der de Maizière hier? Na, tatsächlich der hessische Ministerpräsident da unten drunter eben seine Anwaltskanzlei gehabt und.
De Maizière?
De Maizière, der heißt auch anders, oder? Wie heißt er?
Doch, der hat auch.
Bouffier.
Ja. Ja. Genau, und der war da ziemlich in dem Haus, ist eine große WG gewesen.
Die wohnen mit ihrer WG über dem Bouffier, oder?
Ja, genau. Ja. Hatte halt einen schlechten Ruf, weil er, wenn die Polizei ruft.
Wenn eine Party machen, ist, dann ruft der Minister. Oh Gott.
Ja.
Okay, jetzt seid ihr in Hessen, Mosel. Mosel, da denke ich aber immer an Trier und so.
Doch. Da kommt man vorbei. Und Mosel war halt auch so, also wir haben ja. Unterwegs, wir sind ja in der Spargelzeit losgefahren, haben immer Spargel gekocht unterwegs und ja, Mosel, Weinland und...
Und Spargel, also zweimal die Woche Spargel hatten wir schon, ne? Das war ja auch unser Ziel.
Das haben wir gemacht. Und ja, die Mosel ist schön, ziemlich steile Weinberge, bis zu 45 Grad.
Was sind da die Städte in der Nähe?
Bernkastel-Kues.
Genau.
Ja, genau, wir sind dann. Nee, wir waren ja noch an der Lorelei, ne?
Ja.
Du wolltest ja unbedingt an die Lorelei.
Ja, das war schön, war das.
Ja, das ist sicher schön. Das ist dann auch eher so älterer Tourismus an der Lorelei.
Ja, da ist halt vor allen Dingen, also wir haben ja extra einen Umweg gemacht, weil ich an die Lorelei wollte. Und dann mussten wir halt diesen schönen Hunsrück hoch. Und es war dieser heiße Sommer, 40 Grad gefühlt.
Ja.
Und dann sind wir da hoch und ich dachte echt, mir springt das Herz aus der Brust. Und du hattest das auch, ne?
Da geht's vom Rhein so steil hoch und der Kopf. Der Kopf ist fast geplatzt.
Ja, das war echt krass.
Hunsrück ist jetzt Lorelei, okay, ich sehe das, ich schaue mir das gerade auf der Karte an. Okay, und dann ist westlich davon der Hunsrück, oder?
Genau, westlich davon ist der Hunsrück. Da sind wir dann drüber gefahren und da, von dort an die Mosel eben.
Hm. Da hatten wir auch eigentlich eine ganz coole Begegnung. Wir haben ja dann, also wir haben ja meistens uns irgendwie so schöne Zeltplätze gesucht.
Und
also
ihr wart Wildcampen, oder?
Ja, die, also oft. Mhm. Und also dann auch oft gefunden. Und dann hatten wir uns schon so einen Platz ausgesucht und war aber klar, ja, Mosel müssen wir halt jeden Tag irgendwie die Weine auch verkosten. Und dann haben wir dann schon einen Platz gesucht und sind dann aber nochmal so Wein trinken gegangen. Es hat halt übelst angefangen zu regnen. Wir saßen da auf der Terrasse und haben die ganzen Weine von vorne bis hinten durchprobiert. Und die waren auch total nett und meinten, ja, wir müssen morgen auch auf den Weinberg, aber jetzt regnet es ja so doll und so, ne? Da gehen wir erst später. Und nachdem wir wirklich vorne und hinten die Karte hoch und runter getrunken haben, meinte die dann zu uns, ja, mein Gott, es regnet so doll, wir hatten es gar nicht mehr mitgekriegt, schlaf doch hier auf der Terrasse. Wir waren auch schon so, ja, super Idee, einfach nur hingeschmissen. Und da schön geschlafen und am nächsten Tag haben wir mitgekriegt, es war das übelste Unwetter. Die ganzen Flüsse sind halt über die Ufer gestiegen und die Bäume wurden entwurzelt und so. Und wir haben es gar nicht richtig mitgekriegt, weil wir uns da auch gut einen angetrunken haben und hatten voll Glück, dass wir da auf der Terrasse schlafen konnten.
Ja, also wenn es uns euch weggespült hätte.
Wahrscheinlich.
Ja. Direkt unterm Tisch.
Okay, jetzt seid ihr im Hunsrück. Und jetzt, wenn ich mir das auf der Karte wieder anschaue, geht es jetzt nach Luxemburg oder was?
Nee. Genau, dann sind wir nach Luxemburg gefahren.
Mhm. Seid ihr nach Luxemburg?
Ja. Also sind wir kurz rüber, ne?
Kurz, ja. Also nicht in die Stadt, sondern...
Auf der anderen Moselseite war dann Luxemburg, ja. Und dann ging es nach Frankreich, ja.
Immer der Mosel entlang.
Mhm.
Wurden so Richtung Ursprung, ne?
Genau. Immer der Mosel entlang durch Lothringen.
Mhm.
Und dann...
Wie kann man sich Lothringen vorstellen? Wie ist das?
Ja, ganz nett.
Ganz nett.
Die Menschen sind auch sehr nett gewesen. So.
Luxemburg war ein bisschen komische Stimmung. Waren wir auch froh, dass wir wieder raus waren, ne? Kann das sein? Ja, doch, ich glaube. Und Frankreich war halt lecker.
Mhm.
Ja, und total nette Leute. Die Franzosen waren echt super nett. Wurde immer, die Leute wurden immer netter eigentlich.
Ja. Oder man hat sich auch einfach so damit...
Ja.
Dran gewöhnen oder wir haben auch dann angefangen, einfach vorher haben wir uns immer noch versteckt, so zum Zelten, da haben wir dann auch gesagt, ach.
Wie habt ihr das gemacht? Also seid ihr, habt ihr einfach schöne Orte und einfach Zelt hin oder zu Bauern und nachgefragt oder wie?
Ja, öfter mal nachgefragt, aber dann auch später nicht mehr so oft. Das fand ich ganz gut. Jule hat mich immer, also ich war immer so ein bisschen, ah, jetzt sind wir genug gefahren, lass uns einfach hier hinflanken. Und sie hat gesagt so, nee, jetzt suchen wir noch einen schönen Platz und so. Und dann hat abends einen schönen Platz gefunden und es ist dann wirklich nochmal was Schönes, so, ne?
Ja.
Einfach, ja.
Genau, also es ist dann so wie grüner Abschluss, so dass, wenn man nochmal irgendwie richtig schön sitzt und dann am nächsten Morgen ja auch, also das Essen war ja immer ein großes Ding, ne? Du hast ja auch gesagt, Kochen ist das Einzige, was dir geblieben ist. Und du hast ja jeden Abend super geil gekocht dann. Und wenn man dann nicht gleich direkt an der Straße sitzt oder irgendwo an einem scheiß Platz, sondern so richtig schön, hat man halt abends auch nochmal so richtig 3-4 Stunden, wo es einfach total toll ist und wo man den Tag so Revue passieren lassen kann.
Man erholt sich dann auch, wenn man erschöpft war vom Radfahren. Das geht dann recht schnell, dass man in so eine angenehme Stimmung kommt.
Und man kann halt immer die Leute auch fragen, also so am Anfang, wie gesagt, da haben wir uns halt auch so Plätze gesucht und dann haben wir manchmal auch einfach angefangen, die Leute zu fragen, wo ein Platz ist, wo es auch erlaubt ist und dann kommt man auch mit denen in Kontakt, das ist eigentlich auch richtig nett. So. Mhm. Denn in Frankreich waren wir auch bei dem einen, der uns dann auch gesagt hat, ich habe hier so ein kleines Gartenhaus, wollt ihr nicht da schlafen, soll regnen heute Nacht, braucht ihr das Zelt nicht aufstellen und so. Also ganz, ganz süße Begegnungen auch.
Ich bin vor ewigen Zeiten, irgendwann mal, als ich noch in der Schule war, auch um Frankreich so halb rumgefahren und hatte da auch immer nachgefragt, ne? Einfach für so Bauern gefragt. Und das war echt auffällig, wie leicht es dann ist, dass jemand sagt, ja klar, hier, also. Mhm. Und eingeladen und warme Milch morgens und irgendwie so eine, also Frankreich ist eh so ein bisschen so radfahrfreundlich, oder? Am Wochenende ist da immer die Hölle los, oder? So mit aber so rennradmäßig.
Rennradmäßig ist eigentlich Italien.
Noch mehr.
Topland, also die sind der richtige Styler.
Okay, können wir ja gleich noch drauf. Ihr seid jetzt also irgendwo bei Metz oder was? Oder wo?
Genau,
oder Nancy? Oder?
In Metz waren wir, das war ja. die schöne Stadt, ne? Mhm. Und dann eben auch so Stimmt. Croissant und so Kaffee. Mhm.
Ja. Den besten Kuchen meines Lebens habe ich da gegessen. Mhm. Das war echt richtig geil.
Ja. Genau, und dann sind wir weitergefahren.
Man konnte ja schlicht.
Genau, dann haben wir.
Ah, okay, jetzt geht's in die Vogesen. Jetzt kommt die erste Bergetappe. Col de la Schlucht ist ja auch bekannt. Also kenne ich von der Tour de France. Ja, unter anderem.
Dann kam eine gute Freundin von.
Das ist jetzt von hinten, jetzt von Gérard Mer oder was?
Genau, in Richtung, von hinten durch die kalte Küche.
Heißt das kalte Küche? Wie?
Das ist nee, das sagt man so.
Wie kalte Küche? Ach, das ist einfach nur so. Okay. Epinal oder was?
Nee, genau, wir haben in Epinal haben wir dann Caro getroffen, eine gute Freundin von Jule, die in England wohnt, aber gerade bei ihrer Schwester war. Die hat gesagt, ach komm, ich nehme hier das Fahrrad von meiner Schwester, ich komme mit dem Rucksack, dann fahre ich ein paar Tage mit euch mit.
Ja, genau.
Dann haben wir uns da zu dritt ins Zelt gemuggelt.
Die war auch so voll angetan, einfach von der Idee. Und die war aber auch noch voll frisch.
Ja, die war recht frisch.
Dann hatten wir einen Sherpa für ein paar Tage. Dann haben wir ihm ein bisschen was abgegeben.
Ja.
Okay, dann über den Col de la Schlucht.
Genau.
Und jetzt.
Dann sind wir.
Dann fährt man jetzt in die Rheinebene eigentlich schon wieder rein, oder? So ja. Von der.
Genau, wir waren noch in einer Ferienhütte von meinen Eltern. Und haben die dort noch getroffen und haben dort eine Woche Urlaub vom Urlaub gemacht.
Ja.
Und sind dann in die Rheinebene.
Also jetzt rüber Richtung Freiburg oder Freiburg. Colmar, Freiburg oder?
Genau. Und waren dann noch ein paar Tage in Freiburg.
Haben uns da auf unsere Bergetappe vor den Alpen nochmal eingestimmt und haben dann nochmal die Sättel getauscht, ganz clevererweise, vor den Alpen.
Genau. Ah, habt ihr mehrere Sättel immer dabei, oder was?
Nee. Nee.
für jede, oh, das ist hier Stock und Stein, da kommt der weiche Sattel oder.
Nee, die Sättel, die da drauf waren auf den Rädern, also den hatte ich nicht ausgesucht. Der war bei mir standardmäßig drauf, obwohl ich eben mein Fahrrad konfiguriert
habe. Da muss man da nicht, ich hatte das letztens irgendwie gehört, da muss man da nicht so eine Arschvermessung machen eigentlich, wenn man sich einen Sattel kauft und dann, damit das so die Arschbacken richtig aufliegen und man sich nicht irgendwie, also das, oder wie, genau, was für Sättel sind das? Nochmal zum Material.
Es gibt so Gelsättel, wo du eben, da gibt es so Sitze, wo du die draufsitzt, da wird ein Arschabdruck gemacht. Und dann wird der Sattel angepasst. Und wir haben uns solche Brooks Ledersättel geholt.
Okay, so ganz klassische.
Klassische. Ja, sollten nach 300 Kilometern eingefahren sein.
Also, und war nicht so, oder?
Nee, ich hatte dann irgendwann gesagt, so hier mit dem Sattel, das ist jeden Tag aufs Neue eine Qual. Ich hole mir jetzt einen Brooks und dann hoffe ich, dass es irgendwie aufhört mit der Quälerei. Und Wally hat dann gleich gesagt, nee, dann quälen wir uns zusammen, ich hole mir auch einen. Und dann haben wir uns gequält, jeden Tag aufs Neue.
Also ihr habt dann diese Brooks gekauft und die sind dann besser, oder?
Also nach einer Weile schon.
Die muss man einfahren?
Die muss man einfahren, die muss man fetten, regelmäßig und eben vom Wetter schützen. Ja, belasten.
Das ist wie so ein guter Lederschuh, der braucht ja auch, ne? Am Anfang ein bisschen und dann hat man ihn fürs Leben, so sagt man.
Okay, Wasser darf nicht drauf, weil sonst ist es hart und dann ist es fies oder.
Ja, also. Die werden auch wieder weich nach einer Zeit dann. Aber mit dem Sattel ist sowieso so eine Sache, da muss man echt. Also, ich habe da echt viel rumprobiert. Die Neigung und dann beim Bergauffahren schläft dir dann was ein vorne rum, weil es einfach. Ja, die Neigung, der Sattel muss leicht, ganz leicht nach hinten geneigt sein, habe ich jetzt, also echt? War dann für mich
okay.
Ist perfekt. Und
ich muss leicht nach hinten, also nicht nach vorne.
Also ganz leicht, das sage ich jetzt mal
3 Grad.
3 Grad hätte ich auch gesagt, ja, also so ein bisschen zu genau. Ja.
Okay, dann ging es von Freiburg jetzt weiter. Rheinebene, da ist jetzt kein Berg. Da ist nochmal.
Nee, wir sind dann direkt in den Schwarzwald.
Ah, okay, hoch. Okay.
Haben dann noch ein.
Superschön, ja.
Ich wollte unbedingt noch Schwarzwälder Schinken, ja. Speck haben. Und ich wusste, ja, da gibt es so ein Metzger, so ein, der da seine Schweine hat, so ein Bauernhof.
Wusstest
du? Das ist. Hier. Kälbele Scheuer hoch? Nee, wie? Zum Nonnenmattweier hoch, das ist da ein See. Und der kam eben gerade, der Bauer vom Markt mit seinem Wagen. Und der hat dann einfach für uns nochmal seinen Wagen aufgemacht auf seinem Hof und hat uns einfach eingeladen zu allem. Also der hat dann seinen Wurststand gehabt. Ja, wollte noch hier, wollte noch dies und das. Und wir waren so mit Wurstsalat dann voll. Also echt. Ja. Wir mussten eben noch weiter bergauf fahren.
Ja, das Coole war eigentlich so, dass wir da angekommen sind und wollten eigentlich nur schnell mal noch einen Schinken. Und er kam mit dem Wagen und dachten, er geht halt schnell hinten rein und schneidet ein bisschen Schinken ab. Ne? Aber da hat er nochmal komplett diesen Wagen aufgebaut, hat sich die Schürze umgebunden und als wären wir jetzt auf dem Markt gewesen. Und das hat er richtig zelebriert. Das war echt, echt herrlich. Mhm.
Ja. Und jetzt hat er über den Schwarzwald rüber, oder was? Und dann...
Genau.
Nach St. Blasien?
Genau, das ist der, dort steht der größte Kuppeldom nördlich der Alpen. Ja. Mhm. Und dann sind wir weitergefahren an den Rheinfall von Schaffhausen. Also da
fällt der Rhein. Genau, der was fällt. Passiert da genau? Wie kann man sich das vorstellen?
Also Niagara-Fälle in Deutschland.
Schweiz, oder?
Deutschland-Schweiz, Grenze, ja.
Und danach
war aber wie hoch ist es? Das ist nicht so hoch, oder? Ist
50 Meter.
Ja, es ist echt nicht doll, aber schon ein Spektakel.
Ja, genau. Dann sind wir da über die Brücke, ne? Mhm. Und dann waren wir in der Schweiz. Und in der Schweiz, da sind die Radwege dann,
wie ist es?
Wirklich sehr gut ausgebaut. Also das ist...
Mehr geht nicht, oder was?
Mehr geht nicht, ja.
Also so qualitativ beste Radwege gibt es in der Schweiz.
Mhm. Mhm. Dann ist halt alles picobello dort, ne?
Da haben wir doch so Pause gemacht am Rhein. Und man kennt es ja immer so aus Deutschland, so Köln, oh Gott, geh nicht in den Rhein und hier und da. Und dann lagen wir halt so an so einem Ministrand und haben das so ein bisschen beobachtet, dass so ein paar Profis da so reingesprungen sind. Aber die Strömung war auch schon relativ krass so und da haben wir uns nicht getraut. Und als dann die kleinen Kinder da auch so reingegangen sind, haben wir gesagt, ich komm nie. Du hast dann erst gemeint, komm, jetzt gehen wir mal. Und dann gehst du halt so einen Kilometer, wir haben dann noch einen getroffen. Das war das Geile.
Ja, genau. Ja. Da gibt es eben Leute, die kommen aus Basel und die fahren dann mit dem Zug nach Schaffhausen, nur in Badehose begleitet und 10 Frankenscheine in der Tasche. Also in der Badehose und die lassen sich einfach den Rhein dann runtertreiben. Das
mit Gummireifen oder einfach so schwimmen.
Ja, die wissen halt wohl, wo das geht mit der Strömung. Es ist wirklich schnell, ne? Mhm. Aber wir haben das dann auch gemacht. Und es macht
richtig. Wie viele Kilometer sind das denn? Von Basel Schaffhausen ist ja schon ein Stück.
Oder? Na, so 50, 30, 50. Ja.
Und das schwimmst du dann einfach an einem Nachmittag dann runter, oder?
Genau, der hält dann an, da redet er mit den Leuten, die da am Strand sitzen und schwimmt da weiter. Also es ist
du schwimmst ja nicht, du lässt dich da so mittreiben. Also man kann da nicht auch, man muss da gar nichts machen. Wir haben mal versucht, so uns an so einem Baum noch festzuhalten. Es geht nicht. Also es ist wirklich echt ganz, ganz cool.
Und es ist total schön, ne?
Mhm. Und der Rhein ist da, also ich habe gerade gehört, dass der Rhein kommt ja da aus dem Bodensee, der fließt ja durch den Bodensee durch und der Bodensee ist so sauber wie noch nie. Es gibt nicht mal mehr Fische drin, weil die keine Nährstoffe mehr finden. Und ist der Rhein, ist er richtig, der ist richtig klar, oder? Das ist richtig.
Ja, so türkis, ne? Mhm. Und da springen dann halt, ich weiß nicht, ob das Lachse waren.
Es war Hochsommer, also es ging.
Mhm. Stimmt, der kommt ja aus dem Bodensee, da ist nicht ganz so. Mhm.
Aber das war echt, also richtig cool, da diesen Rhein lang lang zu schwimmen oder sich treiben zu lassen. Wir wurden dann auch immer mutiger und sind immer weiter flussaufwärts gelaufen und haben uns dann immer weiter runtertreiben lassen.
Und dann ging es weiter. Dann, wie seit vom oder wartet da länger? Ein Wildcamp in der Schweiz, geht es?
Ja. Die Schweizer sind da eher so ein bisschen reserviert. Die sagen halt, die wollen so nichts auf ihre Kappe nehmen, wenn man mal so fragt.
Also man sagt, kann ich mal, können wir hier das Telefon?
Ja, ich weiß nicht, sie können das machen. Müssen sie selber wissen, so. Ein bisschen, also wir haben dann auf so einer Burgruine übernachtet.
War
dann,
ja, es war super schön.
Das heißt aber, ich, als Radfahrende hat man irgendwie schon so einen Bonus, oder? Also es ist...
Ja.
Oder so mit so Wildcampen und also ja, es ist nicht so, dass du das mit irgendeinem so ein Grundvertrauen haben die Leute doch in so Radfahrende, oder? Oder ist es,
ja, wie war das? Ich denke auch, dass es so ist, also auch mit einem Wohnmobil, da würden sie wahrscheinlich einen noch mal weiterschicken, aber es war schon öfter auch so, dass man gesagt hat, so, ja, boah, nee, wir können nicht mehr weiter und dann, ach, dann bleibt mal hier oder irgendwie. Mhm. Oder die Leute denken halt auch, ja, die haben so wenig, dann geben sie einen auch viel öfter mal was ab. Also ist schon so.
Ja, so im ersten Moment gibt's oder gab es öfters so ablehnende Haltung, dann hat man sich so 5 Minuten unterhalten und dann wurde man zum Essen eingeladen. Oder ja. Genau, und dann sind wir weiter.
Ihr seid im Juni gestartet, ne? Mitte Juni ungefähr. Jetzt sind wir im Juli oder schon im August?
Das war ein Monat, waren wir dann dort ungefähr.
Ich denke auch, ich weiß aber
nicht. In der Schweiz, so Anfang Juli.
Ja, wahrscheinlich. Mhm. Ne?
Genau. Und dann sind wir weiter Richtung Zürich.
Mhm.
Ja, haben da deinen Cousin besucht.
Mhm. Genau, waren wir bei dem.
Mussten am Zürichsee.
Ja. Am Zürichsee. Also ich meine, die Schweiz ist ja halt auch, ne? Es ist jetzt nicht das spannendste Land, aber schon auch echt schön.
Mhm.
Alles super, super ausgebaute Radwege, super Natur, alles super sauber.
Schon. Ja.
Ja, und dann sind wir weiter, immer dichter dann an die Alpen ran.
Genau, also bei Zürich, da gibt es schon Berge, aber das ist noch alles harmlos eher. Also zumindest nicht so ganz so hoch, oder? Wie hoch geht es bis 1000 Meter oder so? Oder?
Ja, ja, was war das?
Also die Hitze war da eher schon das Problem, ne? Also dass man dann schon gucken musste, dass man nicht zu sehr am Tag fährt, dass es so heiß ist.
Mhm.
Also gar nicht die Berge, sondern immer, dass man auch geguckt hat, so oh, nicht, dass man so über eine Mittagshitze fährt.
Ja, sondern eher eine Pause mal macht.
Mhm.
Mittags.
So, und dann ging es weiter Zürich, dann seid ihr Richtung, wenn ich, okay, jetzt weiß ich nicht, wo seid ihr hin? Luzern oder was?
Ja, dann sind wir nach Zug.
Genau.
Und dann
Zug, der Ort mit den meisten Briefkastenfirmen der Welt.
Ja.
Ja,
die haben besonders niedrige Steuer.
Da okay.
Gibt es irgendwie 30.000 Firmen oder noch irgendwas sowas.
Also ja, dann sind wir eben immer näher an die Alpen gekommen oder richtig reingekommen und dann ging es den Gotthardpass hoch.
Ja.
Ja. Und das waren dann 2 Tage, die wir da bergauf gefahren sind.
Da redet man auch nicht so viel miteinander.
Da geht es dann, das ist eher anstrengend dann.
Ja, das erste Stück war, also am Anfang haben wir noch gedacht, so es geht. Dann war mal echt so ein richtig anstrengendes Stück dazwischen, weil da auch die ganzen Motorradfahrer hochfahren. Und die überholen dann die ganze Zeit. Da gibt es auch viele so Halbtunnel, sage ich mal. Und da ist schon viel Verkehr und das ist echt anstrengend gewesen. Und dann haben wir noch so einen Alternativweg zum Schluss gefunden und das war dann wieder okay. Aber
so ein Mountainbike-Weg, ja.
Ja, aber zwischendurch, das war schon krass.
Also
wegen dem Verkehr, aber hauptsächlich.
Mein Gotthard ist ein langer, einer der längsten Autotunnel der Welt. Ich weiß nicht, ob es noch ist, aber... Und da fährt man dann vor dann irgendwann ab, oder? Und genau dann Richtung Pass hoch.
Auf der einen Seite des Flusses, Baches, geht die Autobahn und auf der anderen Seite die Landstraße und irgendwann sieht man dann halt unten den Tunnel, wie der da reingeht und man fährt halt weiter bergauf nach Andermatt.
Ah, ja,
Andermatt, genau. Ja. Und dieses letzte Stück ist halt einfach der Horror. Das sind solche Galerien und es sind so viele Autos und es ist richtig steil und super eng und so müde gewesen da. Und
der Verkehr, die Motorradfahrer waren echt krass.
Ja.
Die Motorradfahrer.
Ja, die kommen so in Kolonnen an einem vorbeigeschossen, finden es natürlich auch total geil, möglichst eng an einem vorbeizufahren. Also es war echt
Ja, dieser röhrende Sound der Maschinen ist echt übel.
Und dann sind wir da noch hoch und haben dann eingekauft. Und Andermatt ist halt so die Station vorm Gotthardpass. Da sind halt dann ganz viele Touristen, die Motorradtouristen etc. Und da sind die Zeltplätze voll, hässlich und teuer. Und dann haben sie uns aber schon gleich gesagt, ja, ihr könnt hier trotzdem nirgendwo zelten. Und dann haben wir aber wieder einen Bauern gefragt und der hat gesagt, ja klar, könnt ihr hier zelten. Mhm. Und dann wollten wir nochmal richtig schön essen, einen Tag vor der Passüberquerung, Kartoffeln mit Quark. Und da war der Kocher kaputt.
Ja.
Das war auch schön.
Was für ein Kocher hattet ihr dabei?
Es war ein Benzinkocher von Coleman, ein älteres Modell. Und der war irgendwie dann die Düse verstopft und da ist dann so ein dünner Draht abgebrochen und das konnten wir eben nicht mehr reparieren. Und sind dann halt mit 2 Kilo Kartoffeln über den Gotthard gefahren.
Du, ja.
Dann gar nichts zu essen, dann haben wir noch ein Brot geschenkt bekommen.
Ja, in so einem Hotel. Ja. Der hat gesagt, wir brauchen nichts bezahlen, wenn wir ihn in unsere Gebete einschließen am Abend. Ja. Haben wir natürlich gemacht.
An ihn gedacht haben wir, ja. Genau, in Andermatt, da gibt es auf dieser Hochebene gibt es einen Golfplatz. So. Das ist totaler Schwachsinn, also meiner Meinung nach. Mhm. Mhm.
Und dann geht's runter, oder? Und da gibt es halt mehrere Straßen. Also ich bin irgendwann mal diese Kopfsteinpflasterstraße mit dem Auto gefahren, aber. Mhm. Und gibt es ja nichts in der andere noch? Oder ist das ist immer die Kopfsteinpflasterstraße?
Nee, da gibt es eine neue und eine alte.
Genau. Wir sind aber die alte wegen dem Verkehr gefahren.
Und ja. Die Motorradfahrer fahren auch alle die alte wahrscheinlich.
Nee, die fahren die neue. Die fahren nicht über das Kopfsteinpflaster. Deswegen, man trennt sich denn, also man beißt dann in das Kopfsteinpflaster eher, in den saure Apfel, anstatt mit dem Motorradfahrer da hochzufahren.
Das ist sehr schön. Und wenn man dann da oben ist, auf der Seite, wo es runtergeht, da sieht man dann mal so die Serpentinen, die man da. Hochgefahren ist. Ein schönes Gefühl. Und dann ging es runter zum Lago Maggiore.
War das auch so, dass das Wetter anders ist? Beim Gotthard habe ich immer in Erinnerung, wenn man da durchfährt, dass da auf der einen Seite schlechtes Wetter und auf der anderen gutes oder so.
Wir hatten beides Gutes.
Ja.
Also oben lag noch Schnee, es war aber ja Hochsommer und hatten echt wunderschönes Wetter. Haben wir erstmal schön lange Pause gemacht und so. Und da trifft sich auch alles oben, ne? Und Wanderer, Motorradfahrer, dann sind da auch so die Tagesradfahrer. Die treffen sich da alle oben und sitzen mal erstmal zusammen. Mhm. Das ist ganz nett.
Okay, und jetzt geht's zum Lago Maggiore, über Bellinzona oder was? Und dann?
Dann waren wir in Italien.
Das war echt gleich ganz, ganz schön, weil wir hatten ja dann auch die ganze Zeit keinen Kocher in der Schweiz. Da kann man ja auch nicht dauernd essen gehen. Ja. Da haben wir uns eine Zeit lang nur vom Brot und Aufschnitt so ernährt. Und die haben immer gedacht, so geil, bald sind wir in Italien, können wir richtig essen, Eis essen, Pizza essen die ganze Zeit. So. Und es war dann auch gleich, ne, am ersten Tag waren wir, wir waren ja nicht am Lago Maggiore, sondern an dem anderen kleinen Fluss.
Am kleinen See.
Ja.
Der war mal mit dem Lago Maggiore verbunden, aber irgendwie haben die sich getrennt. Das ist so ein kleiner See.
Lago Morgozzo.
Ja. Richtig.
Genau. Sehe ich hier auf der Karte gerade. Das sieht auch so aus, als sei der mal verbunden gewesen.
Aber ist halt dann krass. Dann kommt ein Lago Maggiore und dann keine Chance zum Wildcampen. Da gibt es dann nur solche Campingplätze mit Entertainment und was jetzt 48 Euro wollten die
für Zelt.
Ja, aber da ist ein Pool dabei.
Also,
Pool super. Neben dem Lago Maggiore.
Delfinarium wahrscheinlich auch noch.
Ja.
Und dann haben wir so einen kleinen Campingplatz gefunden, der da doch ganz nett war.
Und waren dann abends auch in diesem kleinen Ort essen. Es war auch wirklich wie so aus einem italienischen Klischeefilm. Da haben wir uns echt so durchgefressen auch gleich. Ne?
Ja.
Herrlich.
Mhm. Und da waren dann Konzerte da auf dem Marktplatz. Mhm. Und haben uns erstmal gut gehen lassen. Ja.
Deutsche Vita.
Mhm. Genau, und dort an dem Campingplatz habe ich dann meinen Job gekündigt. Da habe ich gesagt, ich will weiter Fahrrad fahren. Das macht mir so viel Spaß.
Der Lago Maggiore hatte ich dazu
Ja, Lago Maggiore, Deutsche Vita.
48 Euro Campingplatz Entertainment.
Ja. Volles Programm. Mich dazu bewogen.
Wenn wir gerade bei 48 Euro Campingplatz, mit wie viel Geld muss man ungefähr rechnen, wenn man das in eurem Stil macht? Okay, jetzt Räder 1.700 bis 3.000, Fahrradtaschen keine Ahnung, nochmal 200 Euro, 300 Euro.
Ja.
So, dann sind wir, und was war euer Tagesbudget so im Schnitt? Oder muss man da 10 Euro, 15 Euro, 20 Euro?
Wir haben gar nicht so richtig, wir haben einfach das Geld
einfach mitgenommen
und gesagt, oh ja, komm, wir gehen heute Pizza essen. In Italien waren wir viel essen, das war dann auch recht teuer.
Aber was muss man denn rechnen, wenn man jetzt so sagt, ich will 6 Monate Radfahren?
Also man kann es billiger machen, wir haben es uns halt auch immer schon gut gehen lassen. Da haben wir öfter nochmal einen guten Wein mitgenommen an der Mosel und dann ne, überall, wie gesagt, in Italien oft gut essen gewesen. Wir haben eigentlich nicht so richtig aufs Geld geguckt, sondern es mehr so ausgegeben. Hm. Also man kann es auch billiger haben, aber...
Also in Europa kommst du mit 10 Euro, geht schon, also kommt man über die Runden. In Asien brauchst du dann 5 Euro am Tag oder 5 Dollar.
Und okay, das heißt, also 10er musst du mindestens rechnen, eher 20 oder was am Tag?
Ja, es kommt drauf an, also das ist, man kommt ja da auch erst rein, dann sagt man, ah ja, jetzt, wir müssen jetzt auf den Campingplatz gehen heute mal, wir können hier nicht
mehr 48 campen. Euro ausgeben.
Ja, genau. Dann geht man... begeht man halt, was heißt Fehler, man geht halt dann auf den Campingplatz, wo man so denkt, ja scheiße, jetzt sind wir da auf dem Campingplatz an der Lahn und wir sind da abends gekommen und wir haben nicht mal einen Schlüssel, die Toiletten sind abgeschlossen und pingel ich da einen Zaun. Dann kommt dieser Typ da vorbei und dieser Spießer, die sind dann direkt an der Lahn, auf der gegenüberliegenden Seite ist so die Landstraße und die kommen mit Anhänger und bringen so ihre Rasenmäher mit von zu Hause. Und dann hat er so ihren Rasen, die mähen dann auf dem Campingplatz, kommen da jedes Jahr und dann war ich da morgens, ich musste so pinkeln, da habe ich da halt einfach an den Zaun gepinkelt und dann hat es der eine da gesehen, der hatte auch so einen schönen Rasenmäher, hat es dann auch erzählt, ja hier der Radfahrer, der hat da gerade hier an den Zaun gepinkelt und es hat sich halt auf dem Campingplatz rumgesprochen. Und Jule musste mich halt dann am Ende aus dem Zelt ziehen, weil ich, das war mir so peinlich irgendwie.
Öffentlich gemaßregelt, oder was? Nein.
Er hat mich nochmal zum Schlafen hingelegt und habe halt draußen, man hört ja alles, wenn man in einem Zelt ist, der und die Radfahrer und die haben dann da also hingepinkelt und. Ja, da müssen wir eigentlich echt drauf scheißen. Ja.
Campingplätze. Spießerhölle.
Ja.
Ja, in Italien wird es übrigens nur noch schlimmer. Da haben die alles dabei.
Okay, aber sind die Italiener auch schon so Campingspießer oder sind es dann die ganzen Deutschen und Holländer, die da grob spießen?
Nee, die Italiener sind auf jeden Fall auch extrem. Also gerade in den Sommermonaten, als wir da waren, furchtbar. Die machen ja hier ihre 4 bis 6 Wochen Urlaub.
Ach, auf dem Campingplatz dann.
Und dann auf dem Campingplatz, wenn sie sich nichts anderes leisten können. Und da
ist aber die Frage, ob das nicht teurer ist. Also 48 Euro am Tag für ein Zelt kostet sich ja, dann kannst du 70 wahrscheinlich für so einen Wohnwagenkram rechnen.
Man mietet sich da immer so ein Viereck quasi. Mhm. Und ich meine, wir hatten halt Pech, weil wir ja eigentlich nicht dieses riesige Viereck für uns brauchten und auch nur zu zweit waren. Ach so,
du hast dein eigenes Grundstück.
Okay. Ja, klar.
Nicht so, also, okay. Das ändert sich ja auch ganz schön krass, oder? Ich kenne das immer noch so, also das ist auch schon 20 Jahre her, aber mit Campingzelt 3 Euro, 3 Mark 50 plus Person 2,50.
Ja, Frankreich ist da echt günstig. Italien ist mit den Campingplätze so teuer.
Das heißt also in Italien lieber wildcampen?
Ja.
Ist tierisch verboten auch, ne? Glaube ich, mehr noch als in Deutschland. Also in jedem anderen Land ist Wildcampen noch strenger geahndet als in Deutschland.
In Deutschland darf man, Brandenburg ist sogar erlaubt, ne? Biwaking ist erlaubt, eine Nacht.
Wir hatten das ja am Anfang, weil ich ja immer meinte so, ja, nee, hä? Man kann auf jeden Fall eine Nacht zelten, wenn kein Zeltplatz in der Nähe ist. So. Ja,
okay.
Und das haben wir dann aber festgestellt, ist Ländersache. Und aus dem Land, aus dem ich komme, ist es erlaubt. Und in allen anderen Ländern, also oder in den meisten, ist es nicht erlaubt. In Brandenburg, glaube ich, gibt es auch.
Ja.
Aber in Italien ist auch ganz streng verboten.
Aber es
geht doch immer, oder?
Es geht immer.
Ja, man fragt halt die Leute.
Ja, oder es muss ja erstmal jemand kommen, der sagt, hey, ihr könnt ja nicht zelten. Also da passiert nie was.
Nee. Gibt es da nicht so eine Grundregel, irgendwas mit... irgendwie campe nie da, wo noch viele andere Wildcamper sind und campe nie näher als 1 Kilometer vom nächsten Campingplatz, weil die Campingplätze dann dagegen vorgehen oder so.
Ja, genau, da hast du dann in Italien dann das Problem, wenn du dann an der Küste entlang fährst. Da
gibt es nur Campingplätze, das ist ja nur Tourismus an der Küste so.
Ja, okay, ihr seid dann weiter, also wenn wir die Route nochmal weiter nachzeichnen, ihr seid jetzt schon Lago Maggiore und fahrt jetzt durch die Po-Ebene.
Genau.
Ja, wir waren ja erst am Lago Maggiore und dann haben wir uns ausgeruht 2 Tage.
Ja.
Und dann haben wir mitgekriegt, dass da der größte Nationalpark der Alpen angrenzt.
Mhm. Val Grande.
Genau. Ja. Und dann haben wir gedacht, oh ja, wir sind ja so unausgelastet jetzt nach der Alpenüberquerung, Gotthard Pass, gehen wir nochmal wandern. Und dann haben wir die ganzen Fahrräder da gelassen am Zeltplatz. Walli hat aus einer so ganz normalen Ortliebrolle einen Rucksack gebastelt, hatten wir ja sonst auch nicht. Und dann haben wir Schlafsäcke mitgenommen, Essen für 3-4 Tage, mhm, Zahnbürste und dann ging's los, ne?
Ja, sind wir da gewandert und da gibt's eben solche Refugees, also so Hütten, in denen man schlafen kann da und wo man kochen kann. Und da war nichts los in diesem Nationalpark. Unten die Campingplätze proppevoll, aber da...
Ich glaube, wir haben 2 Tage auch mal gar keinen gesehen, ne? Mhm. Also und ja, eben diese, da kann man in so alten Steinhäusern schlafen, die seit dem Zweiten Weltkrieg verlassen sind. Da ist aber genau, noch so ein bisschen Holz drin.
Da haben sich die Partisanen versteckt vor den Nazis und die Nazis sind dann halt da durch und haben es platt gemacht und die Anwohner dort in den Steinhäusern, die sind eben nicht zurückgekommen, weil dann eben in der Po-Ebene so Fiat und andere Fabriken da bessere Arbeitsmöglichkeiten geboten haben.
Und die sind noch da und da kann man sich einfach rein.
Also wenn man richtig günstig Urlaub machen will, dann macht man es am besten da. Weil also da braucht man gar kein Geld, ne? Das Essen, was man mit.
Parco Nazionale della Val Grande, oder?
Ja. Ja, da wohnt auch ein Typ seit mehreren Jahren irgendwie. Der haust da halt einfach.
So ein Aussteiger, der manchmal so ein bisschen was vermietet und mal kocht für die Leute.
Ja. Und dann zum Schluss haben wir noch Leute getroffen, Italiener. 3 so ältere, wie alt waren die denn? 70?
Nee, die waren so 60, 65.
Ja. Und dann haben wir mit denen zusammen nochmal eine Nacht da auf so einer Hütte verbracht. Und der eine hatte angefangen zu fischen, den hatten wir vorher schon gesehen. Und du warst ja sowieso die ganze Zeit immer interessiert, ja, ich war Fischen.
Am Angeln interessiert, da habe ich so versucht, auf Italienisch oder was ich davon kann, so, hier angeln und so. Und er, so ein kleiner Sizilianer, so, nix. Und so, Nationalpark. Dann sind wir so 1 Kilometer weitergelaufen zu der Hütte.
Nee, und er ist auch noch auf der Seite, auf der Flussseite gewesen, auf der wir waren, ist er auf die andere gewechselt und da habe ich gesagt, hey, der angelt doch jetzt einfach auf der anderen Seite weiter, so, ne? Vom Wegen, er macht hier nichts.
Dann sind wir da auf die Hütte, da waren 2 ältere Herren und die haben Feuer gemacht und so. Und ja, wir haben gesagt, ja, wir schlafen auch heute hier. Und nach einer halben Stunde kam der Angler. Kleine Angler mit einem Sack voll, der hat 11 Forellen oder so gefangen. Und dann haben die so eine Schieferplatte genommen, die mit Olivenöl bestrichen und dann da die Forellen drauf gebrutzelt. Das war super lecker. Na schön.
Hört sich gut an.
Ja.
Und jetzt geht's in die Po-Ebene. Oder genau. Ich mache jetzt hier Druck.
Jetzt geht's. Quatsch.
Wir befinden uns jetzt also westlich, ihr befandet euch damals westlich von Milano dann?
Ja.
Genau, und seit der Po-Ebene war sicher ordentlich warm, oder?
Ja, war gut warm.
Mückig war es.
Und mückig. Also wir sind dann zu Freunden, die sind die schon damals nach dahin gezogen?
Tortona. Der eigentliche Plan war damals, wir fahren los und treffen uns mit den Freunden, es ist ein Pärchen und sie kommt aus Italien.
Aus Tortona.
Und die haben ein Kind erwartet und die wollten ihren Elternurlaub dort unten verbringen bei den Eltern. Und haben gesagt, dann treffen wir uns da. Als wir losgefahren sind, gab es das Kind aber noch nicht.
Genau. Und dann haben wir eben die wieder dort getroffen mit Kind und haben dann dort, der Vater, die haben dort eine Kooperativa. Also das heißt, ein Zusammenschluss von ungefähr 30 Leuten, die Wein herstellen.
Also eine Winzergenossenschaft?
Nee, Käse, Salami, die machen alles. Also
Getreide. Schweine,
Getreide. Genau, und der Vater hat uns, genau, der hat in, die waren dann, der Vater war in Berlin, als das Kind gekommen ist, hat er in meiner Wohnung gewohnt und dann hat er gesagt, ja, jetzt bist du hier und jetzt könnt ihr hier bei mir schlafen. Und wir haben morgen da aufgewacht und da ist so ein Ausblick gehabt, wie auf so einer Lidl Olivenölflasche, dieses italienische.
So zu pressen
und Dinge. Ja, genau, so total. War geil. Ja, genau, und dann haben wir da.
Da haben wir uns richtig gut gehen lassen.
Ja.
Da haben wir nur gegessen. Mittags wurde für uns gekocht, dann haben wir Wein getrunken, dann mussten wir uns auch schon wieder schlafen legen. Ne? Abends haben wir uns mit einem Freund getroffen, also es war echt so richtig schön.
Ja, einmal haben wir mitgeholfen, da war von der Uni Turin, die haben da so ein Projekt gehabt, die haben alte Getreidesorten angebaut auf Feld, 30 verschiedene Sorten. Und da war halt dieser Dreschflegel oder diese Maschine war da kaputt. Und wir mussten das alles mit der Hand
dreschen.
Und es war halt, wir sind da hingekommen, so am Mittag. Da hab ich gedacht, oh Gott, wie langsam arbeiten die denn?
Nee, das war schon 6 Uhr abends. Und die zwei Deutschen waren natürlich auch so ohne Kopfbedeckung und ohne Wasser, aber es war trotzdem noch 38 Grad oder so.
Ja. Und dann nach 10 Minuten waren wir echt, also haben wir verstanden, warum die so langsam gearbeitet haben, weil es echt so heiß war. Und ja, dann, da gab es eben, da gibt es eben Trüffel, ja, und einer von denen, von der Kooperative, die haben so einen Trüffelhund. Und da gab es dann die ersten Trüffel, schwarze Trüffel. Und da sitzt man dann zu 30 da in diesem großen Esssaal, da kocht dann immer jemand anders mittags. Und dann kommt der, ja, wie hieß er, ich weiß es nicht mehr, kommt dann mit so einer Gürteltasche voll mit Trüffeln. Dann legt er die auf den Tisch, dann geht so eine Reibe rum und du reibst ja einfach den Trüffel so auf deine Pasta, also so richtig lecker.
Mhm. Und dann waren wir in der Überlegungsphase, weil wir eigentlich angekommen sind, wo wir hin wollten. Und dann hat es aber Spaß gemacht. Bloß da wir ja so unorganisiert waren und so ohne Plan losgefahren sind, waren wir dann, glaube ich, im August war das dann oder Juli, August irgendwie, waren wir in Italien. Das war natürlich nicht so.
Ende Juli, ja.
Es fühlt sich gerade nur heiß. Und die haben immer zu uns gesagt, so ja, wenn ihr könnt weiterfahren, fahrt doch einfach früh los. Dann macht ihr halt so einen Mittagsschlaf, macht ihr Pause, fahrt ihr abends nochmal.
Genau.
Und dann, das ist dann gemacht, so?
Ja, das haben wir versucht. Also es war so, wir haben es halt immer mit denen dann da besprochen. Und da war einer dabei, der hat es dann irgendwann so mantramäßig wiederholt. You have to drive early in the morning. Early in the morning. dann haben sie Karten rangeschleppt und ja, fahrt hier lang, da ist es kühl und so.
Ja. Das Hauptding ist ja einfach, ich meine, die können das so machen, die machen das ja auch den ganzen Tag, aber wir fahren halt morgens los, dann haben wir die Mittagspause in unserem überhitzten Zelt theoretisch oder man kann sich ja nirgendwo...
Unter einem Baum.
Ja, gibt es ja nicht so richtig Schatten, also die gehen dann in ihr gefliestes, kaltes Haus und können sich schön ausruhen. Dieser Plan ging irgendwie nicht richtig auf.
Ja, und dann sind wir eben nach Genua gefahren und haben uns gedacht, ja, wir fahren jetzt nach Korsika, vielleicht wird da ein besseres Lüftchen so...
Ja. Ist ja eine Insel.
Ich hatte vorher gesagt, die Italiener sind die großen Styler, was so Fahrradfahren angeht. Da würde ich das doch nochmal drauf zurückkommen. Das hatte ich mir extra notiert. Mhm. Wie sind die dann solidarisch mit, also wenn die alle so auf Rennrad und Bianchi-Anzug und so, wie sind die mit so Tourenleuten? Wie ist da das Verhältnis?
Ganz nett. Also die
sind eher erstaunt. Also Frauen fahren da ja sowieso kein Fahrrad. Deswegen waren sie ja schon mal sowieso erstaunt. Das war so total die, das konnten die sich überhaupt nicht vorstellen. Und dann läuft man ja auch außer Konkurrenz. Die fahren ja gegenseitig, glaube ich, überbieten sie sich so ein bisschen. Die fahren immer nur das neueste geputzte Modell. Und dann ist es nicht so, als wäre man Konkurrenz, sondern eher Exot. Findest du das schon interessant?
Ja, ich finde das interessant. Aber eben die neuesten Räder, also ist immer...
Tippitoppi.
Tippitoppi, ja. Und eben die Klamotten, also so.
Wie man sich Italiener vorstellt. So sind sie auf dem Rad.
Genau. Mario Cipollini, ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
Radfahrer.
Ja, er war so ein Sprinter bei der Tour de France, der ist dann immer nur die erste Woche mitgefahren, hat dann, bevor es in die Alpen ging, hat dann 3 Etappen gewonnen und ist dann ausgestiegen. So.
Ja. Genau, so sind die Italiener.
Also nicht der Pantani. Nee, der hat sich ja das Zeitliche gesegnet.
Ja. Aber ich möchte ja auch nochmal eine Lanze brechen. Auch die Autofahrer sind einfach total nett. Man denkt ja immer, oh Gott, Fahrradfahren in Italien. Aber sie hupen schon vom Weiten. Da kriegt man schon Schreck und fällt man fast vom Fahrrad, weil man denkt, man muss gleich in den Graben springen. Aber sie wollen einfach nur ankündigen, dass sie kommen und dann überholen sie auch ganz weit. Das war super.
Und also das ist so die Methode, oder? Einmal hupen und dann, oder auch so rhythmisch hupen.
Ja, rhythmisch hupen kam erst später.
Ja, und mindestens, wir hatten dann, je weiter wir gefahren sind, also in Deutschland haben wir gesagt, okay, einmal so ein, ey, mach dir gut, ne, vom LKW-Fahrer oder so pro Tag, brauchen wir auf jeden Fall. In Frankreich waren es dann schon 2-mal und in Italien dann 6-mal. Also mindestens 6-mal kriegt man dann so, ja, komm, weiter und...
Also anfeuern. Ja. Was war jetzt mal von Kuhlmühle bis Shanghai diese beste Anfeuer? Wo wird man am besten angefeuert?
Für uns beide zusammen war es in Griechenland, ne?
Mhm.
Ja. Und...
Was heißt, was passiert da? Was machen die dann?
Ja, die hupen rhythmisch oder rufen aus dem Auto raus und yeah, hier.
Wie so.
Genau. Ja. Und ja, in Aserbaidschan haben sie eben sehr ausgefallene Hupen. Das ist da irgendwie Nationalsport.
Wie also ausgefallen
verschiedene so Melodien.
Sowas oder
noch? Ja, genau. Einmal bin ich fast vom Fahrrad geflogen, weil neben mir ein Hund gebellt hat und dann schaue ich nach links und dann war es ein Polizeiauto. Die hatten eine Hupe, die halt wie ein Hund gebellt hat. Eine Polizei.
Das hatte ich in der Ukraine, auf der Krim, ehemals Ukraine, da hatten die solche komischen, so ganz komisches Brummen immer, die Polizeiautos, wenn die gefahren sind. Okay, also Aserbaidschan und Griechenland sind für Radfahrer, um angefeuert zu werden und motiviert zu werden,
ja, von sehr gute Länder. Ja, auf jeden Fall. Ja.
Okay, also Genua, da habe ich ja auch, da kann ich mal noch einen Schwank aus meinem Radsportleben erzählen. Also ich bin da mal um Korsika außen rum gefahren und mir wurde in Genua das Fahrrad geklaut am Bahnhof. Und die Polizei hat es dann wieder beschafft, nachdem sie irgendwie
wiedergefunden.
Irgend so ein Typ meinte, ey, geh ganz schnell jetzt zur Polizei. Und die Polizei, ey, ganz schnell. Und dann so ein Fiat Panda. Und dann irgendwie, diese Polizeistation am Bahnhof ist so bescheuert angelegt. Die sind im Hinterhof. Und dann muss man erst um so 8 Ecken fahren. Und dann kommt man raus auf die Straße. Und dann sind die mit diesem Fiat Panda und so Blaulicht irgendwie rumgefahren ins Hafenviertel. Und da standen Typen mit meinem Fahrrad irgendwie vor irgendeiner Garage rum. Aber die Taschen waren schon weg und so. Aber wir haben das dann durchgezogen und das Zelt auch schon aufgeteilt und ach, war die Katastrophe, keine Klamotten mehr und sind dann trotzdem um Korsika außen rum gefahren. Ja, das ist so meine Genua-Fahrraderfahrung. Es war eher bescheuert. Ich war da bis 15 oder so.
Ja.
War ganz schön stressig. Vor allem die Gegenüberstellung dann mit der Familie des Diebes und dann musste es stundenlang Bürokratie mit diesen Polizisten und dann hier und unterschreiben und dann kam die Mutter und meinte, der hat es nicht geklaut und hat alle auf mich eingeredet und kannst irgendwie, war schön, aber Korsika, dann seid ihr mit der Fähre rüber, 6 Stunden oder wie lange?
Von Livorno, ne?
Mhm, von Livorno, nicht von Genua, also seid von da unten dann.
Wir waren nochmal in Pisa kurz und in Luca.
Also hast du auch so ein Foto gemacht oder was, dieses Anlehne-Bild oder?
Nee, da hatte ich eigentlich die Idee, dass wir dort ein Video machen und diese ganzen Leute, die sich so anlehnen, die abzuklatschen. Haben wir leider nicht gemacht. Ja.
Aber genau, wir haben noch andere schöne Fotos.
Ja. Vom Pisa.
Vom Pisa. Ja, und dann sind wir nach Livorno rüber und das war auch, also da gibt es so einen Karawanenstellplatz auch vorher und dann haben wir gesagt, ja hier, die Fähre fährt morgens um 4, wir kamen da an um 11, haben noch die Tickets gerade so gekauft, können wir hier in der Abfertigungshalle schlafen und dann meinten die so, nee, das geht auf gar keinen Fall, wir machen gleich zu. Ihr müsst wieder reinfahren in die Stadt und euch dann ein Hotelzimmer nehmen für, weiß ich nicht, 3 Stunden Und dann haben wir uns auf den Caravan-Stellplatz gestellt und da war ja alles Beton, unser Zelt aufgebaut und haben aber auch richtig fiese Blicke gekriegt, ne, von den Caravan-Leuten da.
Ja, das ist, also Caravane-Stellplätze gibt es
wie Sand am Meer.
Wie Sand am Meer, ja. Sag ich mal. Oder es gibt es also nicht für Zelte, also Zelten verboten, Caravan ja.
Ja.
Und Caravan ist so ein durchgängiges Feindbild von euch geworden.
Oh, nee.
Ich habe
an der LAN hast du schon dieses Feindbild aufgebaut? Ich hatte ein Feindbild,
ja. Es hat sich wieder abgebaut. In Usbekistan nach der Durchquerung von Turkmenistan, da kriegt man nur so ein Transitvisa von 5 Tagen. Und dann nach einer Woche durch die Wüste ohne Dusche haben wir eine französische Familie getroffen, die uns dann da eingeladen hat, zu duschen in ihrem Caravan.
Seitdem ist die Welt wieder in Ordnung mit den Caravanistas.
Boah, wir waren so glücklich. Es gibt auch so Bilder, also das ist witzig.
Ja. Also Livorno und dann rüber mit dem Schiff,
genau,
mit der Fähre, Corsica Ferries oder was? Oder?
Ja.
War es Corsica Ferries oder diese andere?
Ich weiß auch nicht mehr.
Ja, nach rüber auf die
Bastia.
Ja, genau.
Bastia, genau. Und dann nach oben nochmal in den Norden gefahren und dann von der Ostseite rüber in den Westen. War sehr schön.
Also Korsika ist landschaftlich echt ein Traum.
Da kann ich jetzt auch mitreden, auch rumgefahren bin.
Landschaftlich ist ein Traum, aber was wir vorher nicht beachtet haben, wir haben ja nur gedacht, wir fahren jetzt auf eine Insel, da ist es halt wahrscheinlich kalt, ne? Oder kälter als auf dem Festland, da weht ein Wind und man hat die ganze Zeit mehr zum Abkühlen. Aber Korsika ist ja die bergigste Insel Europas.
Das geht bis 2,7 oder so, ne?
Das ja, ist, ja. Also und vor allen Dingen geht es halt auch nur hoch und runter. Das ist das große Thüringen. Man fährt also den ganzen Tag nur entweder berghoch oder bergrunter. Und ich dachte mir, ja gut, wir sind mal die Alpen rübergefahren, das reicht jetzt auch mal mit Berge. Und das hört einfach nicht auf.
Das ist sehr schön. Wir haben dann so einen Sonnenschirm gefunden, den habe ich mir dann an einen Rahmen immer gebunden. So einen großen orangenen Sonnenschirm dabei gehabt.
War der auf dem Col de Bavella eigentlich?
Nee, da waren wir nicht, da haben wir überlegt. Aber das war einfach so, war zu heiß. Und
wir wollten wandern gehen, wir wollten wandern gehen und dann kam dein Geburtstag dazwischen, sage ich mal.
Ja.
Da haben wir gefeiert und beim Feiern hast du dir noch den Fuß aufgeschnitten an so einer Glasscherbe und dann bist du die ganze Zeit, hast du so eine Klappe mit einer Wunde hinten am Hacken gehabt, deswegen ging nichts mehr. Ne?
Eine Blutspur hinter mir hergekommen. Genau. Ja, bis ich endlich mal verstanden habe, dass es von mir selber kommt. Auf jeden Fall ging dann
im Kreis gelaufen.
Wandern ging dann nicht, aber Fahrradfahren ging. Und dann sind wir weitergefahren, ja.
Ich habe immer solche Erinnerungen dran an so Täler mit so Bächen, in denen man baden kann, mit so Gumpen. Gab es das da auch?
Ja, da.
Wo immer so ein Bach und so kannst du einfach so rein und irgendwie so schwimmen in so.
Diese alte Brücken, wo du dann runterspringen kannst.
Das stimmt, ist echt schön.
Was muss man gesehen haben in Korsika?
Ach, die Küste langfahren, das ist schon ein Traum.
Wir waren jetzt gar nicht groß im Inland, das muss auch nochmal sehr schön sein. Also,
ihr wolltet euch die Höhendinge sparen.
Ja.
Wobei die Westküste auch schon ganz schön gebirgig ist, oder?
Also ja, auf jeden Fall.
Das reicht.
Bei Osten ist der Strand, oder? So fast durchgängig.
Da waren wir gar nicht so groß. Aber es ging halt immer bergauf und bergab. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Ja. Was halt ist so, wenn man so in so touristischen Gebieten unterwegs ist, da muss man schon sagen, man tauscht Menschen gegen Landschaft. Also da sind natürlich auch viele Leute, einfach weil es schön ist, aber wenn so viele Touristen da sind, dann haben halt die Einheimischen auch weniger Bock auf so ein paar Fahrradfahrer, mit denen in Kontakt zu treten. Ne? Das ist dann eher weniger so, dass man die Leute kennenlernt.
Es war auch Hauptsaison. Also ja.
Wie lange wart ihr auf Korsika insgesamt?
Nicht lange, 2 Wochen maximal.
Und wie seid ihr denn weiter nach Sardinien, oder?
Sardinien, ja, nach Olbia. Und das war dann Italien wieder. Und dann war plötzlich wieder,
Fest.
Stadtfest oder Dorffest.
Sofort.
Die Italiener machen immer so Feste, nicht so, in Deutschland ist ja eher so Rummel oder Bierfest und da wird richtig gesoffen. Nee, die Italiener machen so Feste, so Fest des Schokoladenkonfekts. Also dann gibt es Schokoladenkonfekt und man
trinkt. Immer ums Essen. Ja. Es geht immer irgendwas.
Irgendeine Speise, eine spezielle Speise und da gibt es halt ein Glas Wein dazu und man besäuft sich nicht so.
Und es gibt aber fast jeden Tag irgendein Fest.
Ja.
Dann gehen halt alle hin. Also das hat man schlagartig gemerkt, dass man gleich wieder in Italien war.
Mhm. Genau, dann waren wir 3 Tage, 4 Tage auf Sardinien.
Okay, so schnell seid ihr da durchgefahren, einfach bis Cagliari durch?
Oder wir wollten eigentlich direkt von Korsika wieder ans Festland nach Civitavecchia, aber das ging eben nicht. Da gab es keine direkte Fährverbindung, deswegen sind wir noch nach Sardinien.
Wir wollten dann wieder aufs Festland, weil wir ein bisschen mehr wieder an den Menschen interessiert waren. Also wir wollten so ein bisschen aus der Touri-Gegend weg oder aus der Hauptsaison so.
Mhm. Ja, das war schon Korsika, also um die Zeit war eben
nicht so.
Du wirst halt auch einfach so als Tourist gesehen.
Ja, ja, genau. Und wir waren ja dann auch schon ein bisschen verwöhnt, ne? Wir wollten jetzt auch so wieder wollten so eingeladen werden und von den Leuten ein bisschen mehr so akzeptiert und nicht so einer von 1000 Touristen.
Ja.
Okay, das heißt, ihr seid dann von Olbia nach Civitavecchia, oh Gott, das kann ich jetzt nicht aussprechen.
Civitavecchia, ja.
Rüber, das ist in der Nähe von Rom. Seid ihr dann auch auf der Via Appia gefahren?
Ja, wir sind dann nach Rom rein erstmal über die Autobahn. Ich bin dann durchgedreht. Also ich habe gesagt, ey Jule, ich fahre das nicht mehr, weil es hat mich ein Autofahrer geschnitten, so eng. Wir haben uns erstmal gut verstritten, so, aber es ging dann auch wieder und dann waren wir in Rom. Da war gerade irgendwie, waren Ferien, da waren keine Autos in Rom.
Wir können die ganze Zeit mit dem Fahrrad langfahren, weil alle Straßen gesperrt waren und jeder sagt ja, nach Rom, total schlimmer Verkehr. Und dann haben wir mal so Fahrradtouren durchgemacht. Ne?
Mhm. Und dann, ja, Via Appia musste schon sein.
Mhm. Hart.
Das hart ist ganz schön.
Echt hart.
Das bin ich mich auch mal mit dem Fahrrad gefahren. Ja. Das ist ganz schön.
Also es ist echt krass, ja. Aber das ist wirklich, wenn man dann noch die Via Appia lang fährt, ja, da ist ja ein altes historisches Denkmal nach dem anderen und das steht so wie selbstverständlich dort. Mhm. Und da haben wir auch schon gesagt, in Deutschland, da wäre jedes Mal UNESCO-Weltkulturerbe draus gemacht worden und noch ein touristisches Konzept erarbeitet und lange Schlangen. Und da ist es einfach so, ja, ist halt da. Ne?
Es hat so viel, oder?
Ja, ist krass.
Seid ihr auf dem Petersplatz auch dann und habt eure Räder gesegnet?
Nee, ich habe eine Karte nur weggeschickt und ja, wir standen da, du fandest es sowieso suspekt. Ich hatte auch zu kurzen Rock an, wir wollten nicht nochmal in den Petersdom. Ne?
Aber im Platz, weil es reicht ja, wenn man da drauf kommt, dann aber ist es gesegnet alles.
Waren wir mit den Rädern da?
Ja, da haben wir die Tour gemacht. Hm? Ach, das, ja, ja.
Das ist nämlich so, dass da gehen Leute auch echt hin mit so irgendwie Kiste Wasser und dann ist die Kiste, muss man einfach auf den Platz stellen und dann ist das gesegnet.
Ach, cool. Ja.
Sehr schön, ja.
Dass wir das jetzt wissen.
Okay, dann seid ihr von Rom, ging es dann
nach Süden, über so eine Ebene. Da
Fruchtebene.
Fruchtebene haben wir es immer genannt, also flache Strecken, wo halt einfach nichts. Landwirtschaft betrieben wird. Ich glaube, diese Straße waren 48 Kilometer geradeaus, also wirklich
nur geradeaus.
Nur geradeaus.
Und dann haben wir bei so einer Oma geschlafen, da war ja überall Landwirtschaft, da konnte man entweder auf dem Feld schlafen, was nicht so gerne gesehen wurde, und dann haben wir auch gefragt und haben bei dem im Garten geschlafen. Und diese italienischen Omis, die waren halt, sind ja manchmal auch ein bisschen krass so, ne? Oh Gott, Fremde. Also, ja, schon auch so ein bisschen, alles, was fremd ist, ist suspekt. Und die konnte bestimmt die ganze Nacht nicht schlafen, weil wir in ihrem Garten waren. Hat immer hinter dem Vorhang hergeguckt und war ganz ängstlich. Und man hat die ganze Zeit gedacht, oh Gott, also egal, was man macht, es beobachten einen immer nur 4 Augen. Mhm. Weil dann hat sie ihrem Sohn natürlich auch immer gesagt, ja, was machen die denn jetzt und so. Und die waren immer hinter uns her, so.
Ja, am nächsten Morgen hat sie uns dann auch einen Kaffee gekocht.
Ja, das stimmt. Hm.
Dann sind wir weiter Richtung Neapel.
Hm.
Und da...
Das war richtig krass.
War so eine richtige Krise, ne?
Was heißt das?
Ja.
Ja, wir sind da so durch so eine, also schon so bis Rom rein, es war ja immer alles so heiß und dann Via Appia ging ja noch und dann diese langweilige Fruchtebene und man schläft da halt so auf diesen Höfen, wo man nicht so richtig erwünscht ist und dann wurde es noch schlimmer, da hat man echt gedacht, man ist in Afrika, sind da durch ein Gebiet gefahren, da haben wir erst später rausgefunden, was es war. Da sind nur leerstehende Häuser, teilweise halt verbrannt oder man hat halt gesehen, dass halt mehrfach Brand auch gelegt wurde. Es stinkt, man kann nicht riechen, weil überall die Kadaver liegen, mhm. Müll abgeladen wurde. Also ganz, ganz gruselige Gegend so gewesen. Ja,
also das ist dann schon dieses Müllproblem, was durch die Mafia entstanden ist. Die laden dort halt ihren Müll ab. Mhm. Und das ist auch diese Ferienanlage, die damals illegal gebaut wurde, direkt am Strand. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt.
Bei Neapel.
Bei Neapel. Mhm.
Dieses irgendwie, wir haben noch rausgefunden, jetzt ist es mit eines der größten illegalen Flüchtlingslager. Da kommen halt die ganzen afrikanischen Flüchtlinge an. Es war halt früher mal ein Ferienlager, dann gab es mal ein Erdbeben, dann wurde es zerstört und alle Italiener haben sich woanders eine Ferienwohnung gekauft. Und die ganzen leerstehenden Gebäude, da haben sich halt die Afrikaner, haben sich da irgendwie eingerichtet. Das will die Mafia natürlich nicht, weil die ja auch ihren Schutt abladen. Man darf da auf keinen Fall auch baden gehen, höchst gefährlich. Mhm. Und dann versuchen sie auch immer, ihr Territorium abzugrenzen und stecken halt irgendwann auch nochmal ein Gebäude in Brand oder führen da auch offene Straßenkämpfe aus. Also es ist echt gruseliges Gebiet. Die, so mitten in Europa, man denkt so, krass,
was ist
man
denn jetzt? So, also, erzählt denn auch hier, dass da 6 Leute erschossen wurden letztens, weil die Afrikaner der Mafia so den Kokainmarkt irgendwie da abgeworben haben. Ja.
Am helllichten Tag.
Irgendwo schießen die einfach 6 Leute ab, die damit gar nichts zu tun haben.
Mhm. Ja, wenn man dann mit dem Fahrrad halt durchfährt, ist man auch relativ dicht dabei. Es ist kein gutes Gefühl. So. Es war so ganz drückende Stimmung. Wir wussten es damals ja noch gar nicht. Also wir haben uns erst danach so schlau gemacht. Aber es war echt so gruselig.
Und so viele tote Hunde und Katzen auf der Straße. Also alle 200 Meter.
Also hier der Pro-Tipp, also Neapel mit dem Fahrrad meiden.
Ja, Neapel selbst war echt ganz, ganz gut da, aber davor. Also
die Gegend außenrum.
Außenrum.
Ja.
Ja, das ist diese ganzen leerstehenden Häuser.
Also man, da hätte man jetzt auch nicht so mit einem guten Gewissen
wildcampen
können. Nee. Oder wollen.
Ja, und dann waren wir in Neapel und Jule, du warst da schon so, hast gesagt, ja, ich fahre jetzt nach Hause, ich bin weg.
Ja, genau. Also das war, es fing so schön an, die ganze Zeit haben wir mal so tolle Natur gehabt. Also dieses Gefühl, auch wieder so draußen zu sein und so verbunden auch mit der Natur den ganzen Tag. Und das war einfach herrlich und das fehlte dann nachher in Italien. Oder auch mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Und als wir in Italien dann waren, in dieser Haupttouristenzeit, ist man nur noch auf den Straßen rumgefahren. Es war heiß und eigentlich hat man sich so von A nach B gequält. Das war gar nicht mehr so dieses irgendwie so mittendrin sein und ja. Und dann waren wir halt in Neapel.
Hast du schon einen Flug gesucht, oder was?
Ja, so in Gedanken schon. Ich habe dann auch schon, hab ich ja dann auch schon gesagt, so wir sind jetzt mal noch 4 Tage hier und dann fahre ich nach Hause. Schön. Hatte auch noch ein bisschen Probleme im Arbeitsamt.
Ja.
Die wollten mich auch noch sehen. Mhm. Und dann hab ich dir das am Anfang gesagt, und dann haben wir aber so 4 Tage erstmal da nochmal Neapel verbracht, Pompeji angeguckt und Vesuv und so, ne?
Lecker Pizza gegessen.
Ja. Es war dann auch schon, dann hat man sich auch mal wieder erholt und die Stadt war schön und so.
Und ja, ich wollte unbedingt mit Jule weiterfahren so und ich habe einfach so gesagt, ja, warte mal ab, das wird jetzt besser, es wird besser. Und dann haben wir uns aus Neapel rausgequält durch den Verkehr am Vesuv vorbei und sind dann dort in die Berge und dann wurde es tatsächlich
gleich am ersten Tag
besser, ja.
Ja, ich wollte ja schon auch, also ich fand diese Idee mit dem Fahrradfahren, das hat auch so gut geklappt und so, dann fand ich schon gut und dann war ich ja...
Jetzt sind wir im August oder nee, September schon, oder was?
Ende August.
Ende August, glaube ich, auch so, ne?
Ja.
Und dann sind wir halt da den ersten Tag weiter, gleich nach, also ins Land rein. Und ich als alter Reiter, als alte Wendy, habe ich gesagt, hier komm, wir fragen mal auf dem Pferdehof, da können wir auf jeden Fall schlafen. Und da war auch so ein Reitlehrer, der war auch so...
So eine Mischung aus Ben Becker und Boris Becker.
Genau. Und dazu halt auch so ein Reitlehrer, fand sie auch richtig geil. Ja. Und dann so, nee, könnt ihr nicht schlafen. Und fahrt man nochmal so 84 Kilometer weiter. Und wir so, ja, klar. Und dann hat er gesagt, ja, okay, komm, geht mal hoch. Und dann haben wir die Familie gleich kennengelernt. Die Italiener waren dann auch so, wie man es kennt, offenes Herz, haben uns gleich aufgenommen. Und dann meinte Walli so, ja, ich finde das, was er vorhin auch schon meinte, ich finde es so toll, in Italien gibt es immer so Feste, aber da wird sich nicht besoffen. Es gibt immer nur ne, so nette Zusammensein. Und dann meinten die schon so, ja, heute Abend ist auch ein Fest im Nachbardorf, da beweisen wir euch mal das Gegenteil.
Ja, und dann sind wir dahin und ja, super leckeren Wein, ich weiß nicht mehr, die Sorte, also wahnsinnig guter Rotwein.
Doch, weißt du, das war Primitivo.
Da trinken wir gerade auch.
Ach ja,
ja. Ist auch ein Primitivo.
Was, bist du sicher?
Ja, das...
Ja. Könnte passen, so ne, im Süden.
Und es war schön, da sind wir erst in die Bar gegangen, vorher noch ein Aperitivo getrunken.
Die haben uns auch abgeholt. Das war auch so, sie meinten, so stellt mal euer Zelt auf, um 9 sind wir hier, da holen wir euch ab. Und dann waren wir wie deren Kinder. So, ne?
Und die waren so 40, deren Kinder waren schon die ganze Zeit auf dem Fest. Das war total, das war so ein altes Dorf.
Wie
man sich so vorstellt. Wie hieß das?
Ach, keine Ahnung. Ganz klein.
Also irgendwo südlich von Neapel, oder?
Nee, es müsste östlich sein.
Nee, das war auch wieder so.
Avellino?
Ja, genau. In der Nähe von Avellino. Ja, das war witzig. Wenn die haben uns dann gefragt, wo wir herkommen. Es war in der Nähe von Avellino. Und wenn wir gesagt haben, wir kommen aus Berlin, Avellino. Ah, Avellino.
Ja. Und dann ging es halt irgendwann los, dann haben so eine Band gespielt. Es war irgendwie so ein Mittelalterfest oder sowas, ich weiß gar nicht mehr.
Die haben so eine spezielle Musik, Tarantula-Musik heißt das so. Wie so und es steigert sich so rein, ne? Und wir haben so eine Kette gemacht und am Ende war das ganze Dorf
Das ganze Dorf hat getanzt und nur aber auch so wirklich so Kreis getanzt und dann gab es einen Außenkreis und einen Innenkreis und alle haben mitgemacht, jung, alt, über Stunden
alles dort getanzt. Alles total verwirbelt, hat sich das so aufgeschaukelt, ja, und so, Wahnsinn.
Ja, es war echt cool.
Also in Avellino, das Fest lohnt sich.
Ja, in dieser kleinen Stadt daneben.
Daneben, okay, das finden wir jetzt noch raus.
Ja.
Mercogliano, nee. Nach Atripalda? Nee. Okay, nee. Solofra, Prato, Prato la Sera, Grottolella.
Dann schauen wir hier.
Aiolo del Sabato. Okay, egal.
Das könnte Atripalda sein, ich weiß aber auch nicht
mehr. Ich weiß auch nicht mehr.
Okay, aber ein gutes Fest.
Ja, war Wahnsinn. Und dann kam auch gleich wieder das. Ne? Also, ach so, nee, wir sind doch davor schon, das fing schon an. Ich war ja so negativ gestimmt, weil die Wege, auf denen man gefahren sind, waren halt so Straßen. Die Landschaft hat dann nicht gereizt, man ist halt nur noch so vor sich hin Fahrrad gefahren. Und als wir schon in dieses Dorf gefahren sind, sind wir so eine alte Straße lang gefahren. Richtig herrlich, das erste Mal wieder seit Wochen, dass wir nebeneinander fahren konnten. Keine Autos, nichts. Die einzigen Autos, die wir getroffen haben, waren mehrfach hintereinander, also zweimal ist es passiert, dass immer derselbe Autotyp gewesen ist, ohne Kennzeichen. Zum Beispiel so schwarzer Dreier BMW ohne Kennzeichen ist uns entgegengekommen.
5 Stück hintereinander.
Richtung Neapel.
Ja.
Und dann halt so eine halbe Stunde später irgendwie nochmal silberner Mercedes oder so, 5 Stück hintereinander ohne Kennzeichen. Da haben wir schon überlegt, dass wir vielleicht mal die Mafia fragen und wie sie ihre Autos verschieben, dass wir mal die Wege nutzen, weil da kein Arsch lang gefahren ist. Also das war echt cool.
Ja. Okay, na, jetzt ging es weiter. Wir müssen mal gucken, irgendwie müssen wir aus Italien rauskommen, ja. So wenn ich auf die Uhr gucke.
Genau, wir sind dann weiter in diese alte Stadt, wo Mel Gibson diesen Film gedreht hat.
Nee, nach Venosa sind wir ja noch vorher.
Ja. Genau, wir sind nach Venosa, da haben wir Enzo kennengelernt, der mit seinen Freunden dort ein kleines Festival organisiert hat für die Flüchtlinge, die da, die afrikanischen,
Wo war das?
Venosa.
Venosa. Die dort auf den Tomatenfeldern arbeiten, zu Hungerlöhnen. Und die eben versucht haben.
Venosa mit zwei S,
ne? Mit einem S. Die Flüchtlinge eben mehr in den Alltag zu integrieren. Und die haben dort eben über den Sommer in einem verlassenen Bauernhof eine Schule aufgebaut, damit die eben Italienisch lernen können und auch eben denen geholfen mit den Papieren, ja. Genau, und dann sind wir, es war sehr schön in Venosa, da sind wir 5 Tage geblieben, haben Enzo noch ein WG-Zimmer in Berlin vermacht, weil er hierher ziehen wollte, ist inzwischen aber wieder in Italien.
Nee, in München.
In München, mhm. Ah, okay.
Ja. Zum Wohl.
Zum Wohle.
Prost. Prost.
Genau, und dann sind wir in den Geburtsort von St. Nikolaus oder Todesstätte, ich weiß nicht, nach Bari gefahren und haben von dort eine Fähre genommen nach Griechenland.
Genau, also Bari, Süditalien an der Adria-Küste.
Ne? Mhm. Genau, einmal den Stiefel überquert und dann
rüber. Das ist so beim Stiefelabsatz beim Beginn und dann geht's rüber.
Genau.
Und nicht durch Albanien oder so?
Nee, die Sache war, wir hatten dann, als wir unsere Freunde da in Norditalien verlassen hatten, wussten wir, dass andere Freunde hier aus Berlin ein Ferienhaus, also die Eltern haben dann ein Ferienhaus in Griechenland und wir wussten, die sind von diesem bis diesem Zeitpunkt ja da und die wollten wir besuchen. Und deswegen haben wir uns
in Albanien gespart. Wo seid ihr da hin? Nach
irgendwas mit H.
Patras, nee, ist ja nicht mit H. Nee, also du von Bari gehst dann rüber.
Ja.
Hier. Da, also da.
Ja, hier, Igoumenitsa.
Ah, ja.
Genau, noch Igoumenitsa.
Und da haben wir Jan-Erik getroffen.
Haben wir Jan-Erik getroffen, den Schweden.
Das ist der mit der Ringelblumensalbe.
Genau.
Und Jan-Erik, der ist, war 64, Lehrer. Und er war ein bisschen aufgeregt. Und den haben wir ja schon vorher am Hafen getroffen und haben schon gedacht, oh Gott, guck dir mal da, den an. Der hat eine Quietscheentchenhupe. Und
der hat auch eine Radtour gemacht.
Der ist von Schweden auch nach Istanbul gefahren, aber öfter mal die Fähre benutzt. Und Jan-Erik war immer ganz aufgeregt, ob er überhaupt auf dem richtigen Weg ist, hat 3-mal nachgefragt und da gab es aber gar keine Kreuzung. Und er hat aber dadurch auch ein bisschen vergessen, nach links und rechts zu schauen. Was aber auch, also er war halt alleine unterwegs, deswegen war er auch ein bisschen ängstlicher und war dann auch total glücklich, dass er mal einen Tag mit uns fahren konnte. Und dann haben wir auch gemeint zu ihm, ja, er kann ruhig auch mit uns wild zelten, wir haben alles dabei, so, weil er war immer noch auf Zeltplätzen. Und es war ganz witzig, weil wir hatten ja nochmal, also Walli hat sich nochmal ein neues Zelt gekauft, weil wir mit dem Jugendweihezelt oder Konfirmationszelt von ihm losgefahren sind. Das hat nicht so gut durchgehalten. Und dann war die Überlegung, was kaufe ich mir jetzt für ein Zelt? Und in Hilleberg, das ist so der Super-Ferrari unter den Zelten, stand auch mit auf dem Plan.
Die kosten dann aber auch gleich so 800 Tacken, oder?
Genau. Und deswegen hat er immer gemeint so zu mir, ja, ich komme jetzt kein Hilleberg, aber Fans will immer einen treffen, einen Fahrradfahrer, der einen hat. Das verstehe ich, dass du mit dem durchbrennst, ne? Ist klar, also kannst du abhauen. Und dann haben wir so wild gezeltet mit dem 64-jährigen Jan-Erik, bauen unsere Zelte auf und er hat natürlich ein Hilleberg. Ja. Gott sei Dank war es ein Einmannzelt, also musste ich nicht mit ihm weiterfahren, sondern konnte halt trotzdem bleiben.
Genau, mit dem sind 2 Tage gefahren und dann hatte ich davor in Griechenland, weil wir da nochmal über 1700 Meter hohen Pass, Ketama-Pass oder wie der hieß, fahren mussten, hatte ich so ein Stufenmodell ausgearbeitet, was eben, ich habe gedacht, ja, immer wieder kleine Steigungen von 300 Metern und langsam nähern wir uns dem Pass. Und es ging halt total nach hinten los. Wir sind dann nochmal richtig ganz tief runter und da gab es keinen Lebensmittelladen, da gab es nichts zu kaufen in Griechenland. Da kommen dann 2-mal die Woche so ein Wagen mit Essen da in den Bergen und dann haben wir
Michaelis
getroffen, ja.
Michaelis hat gleich gesagt, ja, hier, was wollt ihr? ich besorge euch alles. Und wir so, ja, essen wir mal gut. Und dann hat er 3 Telefonate geführt und dann haben wir sofort da was hingesetzt gekriegt. Wollt ihr hier irgendwo schlafen? Es war auch mitten in den Bergen, da gab es auch Bären und so, ne? Und also ihr seid meine Gäste, kommt mit nach Hause. Und er war aber auch wirklich so, die Griechen sind einfach so geil gastfreundlich, die sind so unaufdringlich. Also die sagen so, ja, hier, ich lade euch ein, aber wenn ihr weiter wollt, fahrt weiter. So, ne? Also es ist total nett. Und er meinte auch so, ja, wenn ihr schlafen wollt, dann geht schlafen oder macht euer Ding, könnt auch Fernsehen gucken. Wenn ihr mit mir hier draußen sitzen wollt und Wein trinken wollt, herzlich willkommen. Die letzte Version haben wir dann natürlich gemacht.
War sehr schön und sind dann...
Haben ein bisschen zu tief ins Glas geschaut.
Und ja, sind dann am nächsten Tag da über diesen Pass gefahren. Also
über den Katerpass.
Katerpass, ja, genau.
War der hoch, oder was?
Ja, der war super steil einfach auch, ne? Also mir ist manchmal so das Rad schon, das Vorderrad entgegengekommen. Mhm. Das war echt krass. Und oben war halt keine Sau, da waren doch nur die Kühe.
Ja, da gibt es ja inzwischen einen Tunnel da.
Ja.
Das war früher die Hauptstrecke in die Türkei. Aber heutzutage fährt da fast keiner mehr.
Okay, wie fahren die alle?
Durch den Tunnel.
Durch den Tunnel, da gibt es jetzt eine Autobahn. Und dann sind wir runter, den Pass runter nach Meteora zu den Klöstern, die man vielleicht auch aus dem James Bond-Film kennt.
Okay, das ist aber jetzt schon wieder, ist das nicht irgendwie viel weiter bei Thessaloniki?
Ja, so in der
Mitte.
Mitte. Hm? Du hast gesagt, wir sollen uns beeilen.
Okay. Das sind diese Klöster mit diesem Korb, wo James Bond, welcher Bond ist denn das überhaupt?
Es ist irgendwie mit so einer Chiffriermaschine, die da versteckt wird oder so.
007 war es.
Ja. Gibt's noch
einen? Aber sind das nicht diese Klöster, diese anderen? Da gibt's, oder ist das
nee, das sind diese auf diesen Sandsteinen.
Wo nur Männer hin dürfen? Nee, das ist was anderes. Nee,
das ist Berg Athos. Okay. Wo es nicht mal ins weibliche Ziegen geben darf. Ja, wir sind dann zu den Meteora-Klöstern, haben dort eine kleine Tour gemacht, das ein bisschen angeschaut, aber es hat uns dann auch ein bisschen angekotzt, weil da kommen halt die Touristenbusse und du zahlst halt.
Ja, die Klöster sind voll kommerziell.
4 Euro so und waren dann in einem drin und sind dann wieder runtergefahren. Ja. Aber sehr schöne Landschaft auf jeden Fall.
Ah, James Bond in tödlicher Mission.
Klar. Der war's.
Ja, und dann sind wir 2 Tage später dann.
Wollten wir uns ein bisschen beeilen. Dann hatten wir so gesagt, so, weil wir so schön auch gefahren sind durch die Wandern, auch nochmal Wandern davor und haben dann die Griechen so kennengelernt in dem Gebirge. Und dann waren wir mit Meteora und dann haben wir gesagt, so, stimmt, ja. Jetzt wird es wieder touristisch, dann können wir auch zu unseren Freunden fahren, die waren ja schon da. Das ziehen wir jetzt durch, in 2 Tagen sind wir da.
Ja.
Was war eigentlich so die durchschnittliche Etappe? Das haben wir gar nicht irgendwie behandelt. Was ist so die, was war die kürzeste und die längste? Also, okay, das ist eine blöde Frage. Aber
nee.
Hat ihr Tachometer dabei, oder was?
Mhm, ja.
Fuchs an.
Meine kürzeste war 6 Kilometer. Und die längste war, glaube ich, 220. Wenn wir zusammen, das war eben, als wir zu den Freunden gefahren sind, da sind wir, wollten es an 2 Tagen machen und waren schon am Mittag schon 90 Kilometer gefahren. Und haben gesagt, ja, jetzt fahren wir heute dahin. Das waren dann knapp 200 Kilometer.
Ja, aber das Schlimme war dann, nach der Mittagsetappe war dieser Gegenwind.
Ja.
Es war einfach so krasser Gegenwind in so einer Ebene die ganze Zeit. Du bist ja immer vorgefahren. Oh, ich dachte, ich muss sterben.
Auf jeder 50 Kilometer so am Strich in Gegenwind. Aber wir hatten halt das vor Augen, wir kommen da heute Abend.
Wir sind da bei denen und können mit denen trinken auf der Terrasse.
Wir sind da echt, ich weiß nicht wie viele Stunden, 14 Stunden Fahrrad gefahren an dem Tag. Und dann kam halt so, waren wir schon auf der Halbinsel Pelion, wo das Haus ist. Und dann kam so ein weiterer Anstieg und dann haben wir gesagt, ja, wir schaffen.
Und es war dunkel und der Anstieg war an der Küste irgendwie, ne? Man hat nichts gesehen.
Und dann haben wir die Freunde angerufen, die haben uns dann da abgeholt. Und ja, also wir waren kurz vorm Ziel, haben wir dann später rausgekriegt. Wäre die letzte Steigung gewesen. Ja, und dann waren wir 10 Tage auf Pelion.
Herrlich.
Ja, wunderschönes Haus. So
mitten im Olivenhain.
Also 150 Meter über Meer, so schätzungsweise gelegen, und dann so eine Aussicht übers Meer.
Und ein kleiner Privatstrand dran. Du konntest angeln, sehr erfolgreich.
Ja.
Wohlgemerkt, ne?
Echt?
Ja, ein Oktopus.
Wir haben einen Fisch gefangen, also mit Stefan hier. Haben wir einen Fisch gefangen erst, den haben wir dann in so eine kleine Wassermulde gemacht. Und 10 Minuten später sagt Stefan, scheiße, der Fisch ist weg. Ich sage, ja, das kann doch nicht sein. Und dann schauen wir mal. Wir haben dann Oktopus raus und den haben wir dann
mitgenommen.
Mit der Hand. Ja. Mhm. Und dann habt ihr doch noch so einen Griechen gefragt, wie ihr diesen Oktopus töten müsst.
Ja.
Und er meinte auch, I took out the brain and then he was dead.
Die werden einfach umgestülpt.
Echt?
Also einfach upside down, also und drückt einfach den
Kopf raus.
Gehirn raus, ja. Ja, und dann sind wir weiter. Nach Thessaloniki.
Mhm.
Nach 10 Tagen sind dort 3-4 Tage geblieben.
Ja.
Und dann weiter. Meine Eltern waren gerade auf einer Südosteuropa-Tour durch Albanien, Mazedonien, so die Ecke. Und dann haben wir uns mit denen noch getroffen auf der Insel Thasos.
Ja.
Genau. Jetzt da nochmal eine Woche uns es gut gehen lassen.
Also ihr habt unglaublich viele Leute getroffen, die irgendwie da wohnen, oder? Das war echt so eine...
Die dort wohnen?
Also ihr habt immer wieder Leute getroffen, oder?
Ja,
Freunde,
ja,
die irgendwo genau. Wohnen, ist halt echt so von...
Mhm. Genau, es ging in Deutschland los und hat sich auch so fortgesetzt. Genau, wir haben immer gesagt, nicht so eine große Tour machen, so sagen, ja, wir fahren jetzt nach Istanbul oder wir fahren jetzt nach was weiß ich wohin, sondern einfach immer so
gucken,
so 2 Wochen oder nee, einfach so immer so kurze Ziele haben irgendwo.
Was sich so ergibt, ne?
Ja.
Okay, und jetzt seid ihr ja schon fast an der griechisch-türkischen Grenze.
Mhm. Genau. Und dann sind wir wurde das Wetter so, wurde verdammt kühl plötzlich. War dann
jetzt ist schon Oktober oder
September?
September.
Mhm.
Aber das waren schon so 0 Grad abends.
Mhm.
Echt?
0 Grad hat sich auf jeden Fall so angefühlt.
Nee, ja, wir haben doch die anderen noch getroffen, die haben auch gemeint, die hatten nachts Eis im Zelt.
Die hatten Eis im Zelt. Genau, die kamen von oben, ja. Und ja, dann sind wir da an die Grenze gefahren, ja, das Wetter war dann nicht mehr so gut und sind dann eben Richtung Istanbul gefahren und es war ein verdammt krasser Verkehr dort.
Nee, wir sind, also kurzen Schwenker an die Küste haben wir noch gemacht.
Wie viele Kilometer hattet ihr bis dahin gemacht oder ungefähr? Okay, egal.
Aber wir haben dann noch wir waren dann irgendwie unten am Wasser und dann abends noch Mercedes essen oder wie auch immer das heißt.
Mercedes.
Mhm. Und, ja. Und Raki trinken in so einer richtigen Kaschemme. Und ach, du hast das Freiburg-Spiel noch davor geguckt, deswegen war es ja, auch schon war, ganz euphorisch.
Ich schaue ja manchmal Fußball. Ja, das läuft halt im türkischen Fernsehen da live und seit einem halben Jahr keinen
Fußball gesehen.
Dann spielt gleich
dann haben wir
meine Mannschaft, ja.
Dann haben wir Raki getrunken und dann waren noch so 2 ältere Türken auch dabei und der Kellner meinte gleich so, ja, wo kommt ihr denn her und so. Ja, er ist auch aus Deutschland.
Die haben ihn immer Hans genannt.
Genau.
Der war ein Türke, der in Deutschland gelebt hatte.
Und Hans hat dann gleich gesagt, so kommt mal her, setzt euch mal hin und dann haben wir angefangen. Das war
ja
kein gutes Ende und dann ging es halt weiter. Eigentlich kriegt man ja auch abends gar keinen Alkohol mehr, aber es ging immer irgendwie alles und am Ende des Tages meinte er, ja, ich habe noch so einen Kölner, da waren wir aber schon bei dem in der Wohnung, ne? Ja, ich habe einen Kölner, ich rufe den jetzt mal an. Und dann kam der auch noch vorbei.
Der hat der Kölsch echt so feinstes Kölsch gesprochen. So. In dem haben wir dann hier Karnevalslieder gesungen. Also ich erinnere mich daran nicht mehr.
Du Scheiße.
Wir hatten halt ein Hotelzimmer auch. Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht. Ich wusste nicht, wo ich bin. Ich lag bei dem im Bett.
Und dann hat er auch noch gemeint, so, nee, so geht das ja nicht, wie Wally aussieht. Wir müssen jetzt zum Friseur. Du warst noch, ach nee, wir mussten erst noch zu seinen Eltern zum Frühstück, war noch voll betrunken und dann ab zum Friseur und das war echt.
Ja, war witzig.
Sah's gut aus danach.
Ja. Auf jeden Fall
sind ich sehe, okay.
Die,
sogar Bilder.
Und dann sind die ganzen Deutsch-Türken, die in Rente sind, die gehen dann zurück in ihren Heimatort und dann haben die sozusagen wie so einen Club oder die haben halt so eine Bar am Strand oder in der Nähe des Strandes, wo die sich immer treffen. Also da ist eigentlich
nur Deutsch-Türken, oder?
Nur Deutsch-Türken. Mhm. Und dann ist da einer so mit so einer Lederjacke so, ey, sag mal, gibt es denn eigentlich noch hier auf der Sonnenallee den Knast und so. Ich war jetzt schon 10 Jahre nicht mehr da. Nur Deutsch-Türken, also es ist echt dann so.
Die bleiben getrennt, unter sich.
Die bleiben unter sich, ja.
Schon.
Ja.
Und jetzt ist ja gar nicht mehr weit nach Istanbul.
Nee.
Sehe ich gerade.
Nö, dann waren wir auch recht schnell dann da, ne?
2-3 Tage.
Dann habt ihr dann wahrscheinlich einen Tag gebraucht, um in Istanbul, nach Istanbul-Zentrum zu fahren.
Ja, das haben wir
uns. Das ist doch ewig, oder? Also die Ausdehnung.
Das haben wir uns gespart, da gab es keinen Seitenstreifen mehr und der Verkehr war so hart, da haben wir.
Also die Türken sind auch nicht so wie die Italiener. Wir hatten auch schon, einmal war das doch da, man versucht immer auf den Seitenstreifen zu fahren. Aber wenn es nicht geht, die hupen halt und es ist dann nicht wie in Italien, das heißt, du sollst zur Seite oder du weißt, jetzt kommt jemand, sondern hupen heißt, ich komm, geh weg. Aber wo soll man denn hin?
Ja, also es ist, wird und, nicht ausgewichen so. Also es ist,
und der eine hat auch aus dem Fenster der Seiten, also der Beifahrer, dann nochmal so geschubst.
Na danke.
Ja. Und er ist halt wirklich vorbei. Dann gibt es halt auch nur diese eine Riesenstraße, die halt immer größer wird, auf der sich immer mehr Leute tummeln.
Da mehr entlang, oder was? Diese.
Genau. Hm. Und dann sind wir im Bus umgestiegen. Ne?
Ja, die letzten 40 Kilometer oder so. Ja,
auch ins Zentrum rein. Das war sinnvoll.
Das war das erste Mal Bus fahren und
offiziellen Bus, ja.
Offiziell.
Na, vorher. Das haben wir auch mal, was war das?
Achso, wir sind diese eine Ebene, als wir hier die Freunde besucht hatten. Und dann sind wir ja diese Windebene lang gefahren, die so zum Kotzen war. Und dann mussten wir genau dieselbe Strecke zurück. Und wenn man dann schon weiß, was einen erwartet, und wir sind die ja dann schon gefahren, haben gesagt, nee, komm, dann sparen wir uns, da fahren wir auch mit dem Zug lang.
Mhm. Ja, und dann waren wir in Istanbul. Und
haben Freunde getroffen.
Freunde getroffen, genau. Die kamen dann aus Berlin zu Besuch. Wir hatten über einen anderen Kumpel jemanden gefunden. Auch eine Jule. Jule 2. Bei der wir dann übernachten konnten. Schön mit Dachterrasse. Also so eine alte Wohnung, ziemlich runtergerockt. So.
Hat schön reingeregnet.
Ja, haben wir da gewohnt. Wie lange waren wir eigentlich in Istanbul?
Eine Woche oder so? Ich weiß gar nicht. Ja, das Witzige war eigentlich, dass also wir kannten sie ja gar nicht, sondern nur über einen Freund, haben uns dann bei ihr eingenistet, konnten auf der Dachterrasse schlafen, dann mussten wir ihr so sagen, du, es kommt noch ein Freund. Und in dem Moment, eine Stunde später, haben wir noch eine SMS gekriegt oder du, dass noch einer kommen wollte, habt ihr einen Schlafplatz. Dann waren wir ja schon zu viert. Und die waren aber eine 5er-WG. Und dann haben wir so ein bisschen rumgedruckst und viel Bier gekauft, dass wir der WG so erklären, dass wir jetzt nochmal 4 Leute so kommen. Und dann meinten die so, ja, ganz easy, wir sind alle nicht da, ihr könnt die ganze Wohnung für euch haben.
Weil da war gerade Urlaubszeit und die sind alle...
Ja, dieses Fest, wie heißt denn das nochmal hier?
Opferfest.
Ja, genau.
War da gerade zu dem Zeitpunkt. Und dann hatten wir die Wohnung für uns alleine für eine Woche. Ja.
War schön.
Ja, und dann bist du nach Hause.
Ja, Opferfest haben wir noch mitgenommen in Istanbul.
Hm.
Und da werden ja dann die Kühe geschlachtet, also dürfen sie ja nicht mehr, aber man hört schon dann in der Nacht, dass es überall Mut in so einer, das ist schon krass, weil dieses ist ja total urban und überall Mut ist und dann sieht man halt auch, wie die Kühe doch noch im Hinterhof geschlachtet wird. Also von unserem Balkon aus konnten wir auch runter gucken, da wurden sie auch aufgeschlitzt.
Dann sind die Straßen eben rot. Die Rinnseele.
Echt, ist das so, voll blutig.
Ja. Ja. die ganzen Hunde und die schmeißen auch die Innereien und so dann auf die Straße, was sie nicht verwenden können. Die Hunde laufen dann lang und holen sich dann noch ihr Zeug. Und Kuhkot liegt ja auch überall rum. Die müssen ja da auch erstmal hinkommen.
In der Türkei ist das ziemlich ausgeartet mit diesem Opferfest. Also was ich so gehört habe, in keinem anderen islamischen Staat wird so viel geschlachtet bei dem Opferfest. Also ist ziemlich extrem. Und die Leute holen sich halt, da werden dann so Zeltstädte aufgebaut außerhalb von Istanbul. Ich war da mal vor 8 Jahren oder so. Und da holen sich die Leute halt die Kühe aus ihren Heimatorten, also wenn sie nach Istanbul gezogen sind, irgendwie aus der Osttürkei.
Also werden die Kühe da hergeschafft.
Und es werden auch sehr viele Kühe, weil in Indien dürfen die ja nicht getötet werden, werden ziemlich viele Kühe zum Opferfest in die Türkei verfrachtet.
Echt?
Ja, dort geschlachtet.
Ja. Okay, bis dahin hatte wie viele Kilometer waren das? Jetzt noch mal, ihr habt doch die Kilometer gemessen, oder?
5000?
Ja, ein bisschen über 5, ne?
Sowas, ja. 5600, sagen wir einfach mal.
Ja, so, oder vielleicht auch 8.
Ja, wir machen jetzt einen kleinen Wechsel in der Schule.
Genau, ich hatte den genug.
Wie wir vorgehen, und zwar wird Juli jetzt einfach mitfragen, wie es dann weiterging. Und wir wollen auch ein bisschen weg von diesem super chronologischen Google Map-artigen. Also du bist dann weitergefahren von Istanbul bis nach Shanghai. Also das ist so, welche Länder kommen denn da auf dem Weg?
Ja, also ich bin dann ziemlich schnell durch die Türkei, und weil dann der Winter ja gekommen ist, nach Aserbaidschan, nach Georgien. Und von Georgien habe ich mein Fahrrad stehen lassen und bin nach Deutschland, weil dann das halbe Jahr zu Ende war und ich meine Wohnung aufgelöst habe und eben das mit der Krankenkasse und alles geklärt habe, war dann über den Winter 3 Monate in Deutschland und bin dann wieder nach Georgien. Und dann über Aserbaidschan, den Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Kirgistan, Kasachstan nach China gefahren. Und dann eben vor 2 Wochen von Shanghai wieder hierher zurückgekommen. Ja.
Was war dein Lieblingsland auf der Strecke, kann man das so sagen?
Ja, Lieblingsland weiß ich nicht, aber das Land, was mich am meisten begeistert oder überrascht hat, war der Iran. Man ist ja von den westlichen Medien so geprägt, dass dort alles ziemlich, die Menschen radikal islamisch sind, und ist halt überhaupt nicht der Fall. Man trifft eigentlich nur Menschen, die nicht einverstanden sind mit dem Regime dort. Und am Anfang hatte ich eben noch diese Vorprägung von diesem schlechten Eindruck vom Iran. Angst gehabt am Anfang, die ersten 3 Tage. Und dann habe ich nette Menschen dort getroffen. Und dann war es echt eine der schönsten Zeiten da auf der Reise. Und die Menschen sind super gastfreundlich, sind gebildet. Also bei denen findet halt das meiste im Kopf statt, weil sie einfach sie können sich nicht körperlich nicht entfalten, sie dürfen nicht tanzen, sie dürfen nicht die Klamotten tragen, die sie wollen. Da findet vieles im Kopf statt, so, und das ist sehr schön.
Muss man da besondere Vorkehrungen treffen? Also wenn jetzt Jule als Frau dabei gewesen wäre, hätte sie wahrscheinlich verschleiert fahren müssen und mit langem Gewand und nichts hier mit Bianchi. Muss man da sich besonders verhalten beim Radfahren, wenn man durch den Iran fährt?
Eigentlich sollte man lange Hosen tragen und lange Pullis, aber die Iraner haben mir dann auch gleich gesagt, so, ja, fahr doch jetzt nicht hier in der langen Hose, du machst doch Sport, ist doch egal, du bist ja kein Iraner, mach doch, wie du willst, so. Das habe ich auch dann getan, und ich habe eine Taiwanesin, die Min, kennengelernt, und die ist halt immer sehr hart an der Grenze so gefahren, also sie ist schon dann angeeckt, also nicht richtig verschleiert, einfach nur so ein Kopftuch, so ein Buff. Kopftuch mit enger Hose gefahren und wir waren nochmal auf einer Polizeistation, um das Visum zu verlängern. Die haben dann auch nichts gesagt, ja. Also, das kommt immer drauf an.
Du bist ja durch die einzelnen Länder gefahren, wie du ja gesagt hast. Kannst du da mal so immer den Übergang beschreiben? Also, hat man da mitgekriegt, dass man im anderen Land war? Und wenn ja, woran?
Ja, also von Türkei nach Georgien ist natürlich ändert sich die Kultur schon ziemlich krass. Also sie sind dann, ich weiß nicht, ob es mit dem Islam und dem Christentum zu tun hat, aber ganz andere Menschen dort dann wieder. In Aserbaidschan hat man dann wieder Türken, also oder sind wie die Türken. Die Iraner sind dann auch wieder anders, also Iran, so wenn dann die Tür zu war von der Wohnung, also sozusagen nicht in der Öffentlichkeit, hat es sehr an zu Hause erinnert. Erstaunlicherweise, ja. Und dann Turkmenistan, ist dann, diese Stan-Länder sind natürlich immer noch sowjetisch geprägt. Und die Menschen sind dann auch wieder wie die Türken, so in die Richtung. Und dann der Wechsel nach China ist echt extrem. Das ist dann eine andere Welt einfach. Also ist echt heftig.
In welcher Form?
Ja, es ist. Die Menschen sind ganz anders drauf, einfach. Da bist du irgendwie nicht so. In den islamischen Ländern muss man halt, ja, wir haben einen Gast und wo kommst du her und willst du was essen? Und die Leute freuen sich so richtig, dass sie einen Gast haben. Und in China geht es oftmals nur darum, einfach, die Leute wollen einfach nur ein Foto mit dir haben. Und die haben nicht so eine Distanz irgendwie. Also, das ist ziemlich anstrengend manchmal gewesen dann.
Nach den Erfahrungen davor. Und ist man jetzt, wenn man durch den Iran zum Beispiel fährt oder in Aserbaidschan, ist man da was ganz Besonderes als Radfahrer, weil das wenige machen oder machen das doch viele Leute und das ist irgendwie bekannter oder ist das irgendwie...
Ja, ist schon was Besonderes auf jeden Fall. In Aserbaidschan wurde ich nur eingeladen, 10 Tage, die ich da war und ich habe kein Geld ausgegeben. Also die Leute sind auf der Straße angehalten und haben gefragt, brauchst du Geld? Ich so, nö. Okay. Ja, und ja, in den zentralasiatischen Ländern trifft man eben viele Radfahrer. Das ist schon dann Seidenstraße, Radfahrer. Das ist dann untereinander, man trifft dann viele Radfahrer, das ist dann nichts Besonderes. Also jeder fährt da Rad, also alle Touristen fast sind dann Radfahrer, die man so trifft. Und da trifft man halt Leute, die sind dann schon 10 Jahre unterwegs und oh ja, ich war dann hier in Neuseeland und da und so. Und das ist dann ziemlich normal. Also das wird dann normal sozusagen, dass man so eine Radtour macht. Das wird einem dann erst wieder bewusst, wenn die Leute wieder sagen, wow, was hier von Deutschland, wow. Und ja.
Also weil du selber dann teilweise dich in diesen Radfahrer-Dingern bewegst oder was? Mit anderen Radfahrern oder?
Genau, zum Beispiel in Bishkek gibt es dann, da ist ein Kanadier, der hat jetzt so illegales Hostel aufgemacht. Er ist auch ein Radfahrer so, und repariert halt die ganzen Räder von den Leuten. Die gehen halt in Kirgisistan, gehen die Felgen alle kaputt.
Warum?
Es sind halt Schotterpisten. Und es ist dann auch so, wahrscheinlich nach 10.000 Kilometern, so die Zeit, wo das dann altert, wenn das eben nicht...
Ach so, weil die Leute alle aus Europa, dann in Kirgisistan und dann macht die Felge die Grätsche, oder?
Genau, wenn die Felgen nicht so speziell darauf ausgelegt sind. Und dann gibt's dort keine 28 Zoll Felgen. Also du bist echt aufgeschmissen, wenn du dort dir eine 28 Zoll Felge bricht, dann musst du die aus Europa bestellen und wenn du dann nach Tadschikistan fährst oder was, dann bestellst du halt aus Samarkand, bestellst du dir die Felge und die ist dann 4 bis 6 Wochen später in Dushanbe.
Okay.
Ja.
Und der Hostelbesitzer, der hat das ja so ein bisschen erkannt, weil er vorher auch Fahrrad gefahren ist und hat damit ein Geschäft gemacht, oder?
Nö, kein Geschäft, der hat es einfach so gemacht. Der hat da $5 genommen, man konnte sein Zelt aufbauen oder drin schlafen und war halt ein sehr guter Mechaniker. Hat halt zum Beispiel aus zwei Speichen, die hat er zusammen verdrahtet sozusagen, hat er eine lange 28er Speiche gebaut, damit die zwei Belgier dann noch bis nach Kasachstan kommen, wo sie dann von ihren Freunden ein neues Hinterrad bekommen. Und der hat eben ja alle Fahrräder repariert und das spricht sich dann halt rum. Man trifft ja unterwegs immer Radfahrer, die kennen dann die anderen, die man dort getroffen hat. Und habt ihr die vielleicht da getroffen? Die zwei Engländer, ja, die haben wir hier getroffen und man hat dann auch Kontakt und
fahren mehr in die Richtung, also Europa nach Richtung Osten oder kommen auch Leute von der anderen Seite?
Es kommen auch Leute, also es kommen ein paar Australier oder Neuseeländer.
Und die fahren dann
auch,
andersrum.
Auch Japaner kommen dann rüber, ein Pärchen auch getroffen, die sind ein britisches Pärchen, die sind nach Hause gefahren von Neuseeland. Und da habe ich an der türkischen Schwarzmeerküste getroffen. Und für mich war das halt sau weit weg von zu Hause. Und die haben einfach gesagt, ja, wir fahren jetzt nach Hause, ist ja nicht mehr weit. Nochmal 5000 Kilometer so.
Nachdem dir das alles passiert, also du weißt ja jetzt bestimmt, was man braucht und was man nicht braucht. Und du sagst so, 28er Felge ist selten, dass man die nochmal unterwegs kriegt. Was würdest du mitnehmen das nächste Mal an Ersatzteil?
Naja, 26 Zoll hat sich bewährt. Also man merkt dann schon, dass das qualitativ hochwertige Material bricht halt einfach nicht. Und wenn du dir einfach ein normales Straßenrad holst, da geht dann halt der Steuersatz kaputt vorne am Lenker oder die Narben, die Kugeln sind durch einfach. Das merkt man dann schon und auch die Reifen platzen, dann kriegst du nur chinesische Schläuche, die halt auch nicht lange halten. Sowas merkt man dann schon.
Wie viele Schläuche habt ihr eigentlich durchbekommen oder wie oft flickt man eigentlich bei so einer Radtour so ein Rad?
Ich glaube, ich hatte 6 Platten. Also ist nicht so viel.
Nee, das echt hört sich nicht viel an.
Raimond, der Katalane, mit dem ich lange Zeit zusammengefahren bin, der hatte eine Zeit lang jeden Tag 2 Platten. Der hatte einfach schlechte Mäntel dann irgendwann. Seine waren durch. Und ich war dann nochmal zum Hedonistischen Weltkongress in Deutschland und habe ihm dann 2 Schwalbe-Mäntel mitgebracht. Die habe ich dann. Ich bin nach Osch, also von Deutschland wieder nach Osch zurückgeflogen in Kirgisistan und bin dann dort über die Berge mit 2 Ersatzmänteln. Und habe ihn dann in Bischkek getroffen und er war der glücklichste Mensch auf der Erde. Und diese 2 Schläuche, der Mäntel, sind jetzt, er ist weiter nach Alaska. Er fährt einmal um die Welt.
Und immer noch auf den Mänteln, die du mitgebracht hast.
Ja, mal sehen, wie lange sie halten.
Schwalbe hält ja bekanntlich ein bisschen, ne?
Ja.
Schwalbe-Marathon oder was ist das dann? Oder gibt es da noch eine High-End?
Mondial heißen die.
Und dann gibt's das ist noch cooler,
oder? Mondial Plus, die sind nochmal ein bisschen verstärkt. Und die halten so 20.000 Kilometer. Also man sieht dann schon Abnutzungserscheinungen.
Wir hatten ja, als wir losgefahren sind, immer so ein bisschen geguckt, wo wir zelten konnten, wegen Schwarzzelten und uns dann immer weniger in den Kopf gemacht und auch die Leute gefragt, wie ist denn das, wenn man weiterfährt in die asiatischen Länder? Habt ihr da einfach irgendwo gezeltet oder gab es da auch mal Probleme? Und vor allen Dingen auch so, da kommt ja wahrscheinlich noch der Aspekt von Tieren dazu, dass man ein bisschen aufpassen muss wegen Hunden etc.
Ja, Tiere, da wird immer überall erzählt, da gibt es Wölfe und Bären, aber nie was gesehen. Und dann gibt es halt, manche Leute fahren eben die Strategie, ja, ich fahre dann 3 Kilometer von der Straße weg und verstecke mich und sieht mich dann eh keiner. Und was ich halt gemacht habe, ich habe halt die Leute gefragt und dann wird man meistens ins Haus eingeladen zum Essen und also baut das Zelt gar nicht auf.
Ach, das ist der, also ständig passiert dann ab Istanbul, oder?
Genau, also da werden in der Türkei so viel Essen geschenkt bekommen, dass ich es dann an die Hunde verfüttert habe.
Also das heißt, als Radfahrer ist man also in der, bis China eigentlich gut versorgt, weil die Leute alle irgendwie dich einladen oder sagen, schlaf hier oder bau dein Zelt auf oder nimm was zu essen. Oder
ja, man ist auf jeden Fall gut versorgt. Ich meine, das findest du halt in Europa nicht, dass du kommst halt im Dunkeln irgendwo an einen Bauernhof an und die Leute sagen, ja, hier, das ist das Haus von Großeltern, die sind verstorben, schlaf doch einfach da drin und wir sind hier drüben und dann hier habt ihr noch Brot, gute Nacht. Ja, einfach so ein Vertrauen und es sind Gäste und gut ist.
Wie habt ihr eigentlich euren Weg gefunden? Also habt ihr da einfach auf eine Karte geguckt und gesagt, hier ist eine kleine Straße, die fahre ich mal lang?
Also was mit wir ist wahrscheinlich dann Raimon und, genau. Und Min, hattest du noch erzählt?
Genau, die habe ich im Iran an der turkmenischen Botschaft kennengelernt. Raimon aus Nähe von Barcelona und Min, die in Deutschland gearbeitet hat und nach Hause nach Taiwan fahren wollte. Und ich habe dann, als ich auf mein Visum gewartet habe, habe ich eine Rundtour durch den Iran mit dem Bus gemacht. Fahrrad in Teheran stehen lassen und dann hat mich Min über zwei Engländer, mit denen sie eigentlich fahren wollte, hat sie mich angerufen, weil die Engländer, die haben kein Usbekistan-Visum bekommen, weil es eben keine britische Botschaft im Iran gibt und du brauchst eben so einen Schrieb, dass du wirklich der Mensch bist, der auf dem Pass steht, und deswegen hat sie mich über die beiden angerufen und hat gefragt, ja, können wir zusammenfahren? Ja, klar, und dann sind wir zusammen nach Osten gefahren, Richtung Turkmenistan. Und Raimon, dann Min musste auf ihr kirgisisches Visum warten. Sie wollte das Visum in Mashhad abholen. Und hat sie über eine Agentur, Stan Tours heißt die, hat sie das beantragt. Und es hat sich herausgestellt, es gibt überhaupt keine kirgisische Botschaft in Mashhad. Dann musste sie dort zurückbleiben und ich bin weiter alleine gefahren. Hab dann Raimon der turkmenischen Grenze getroffen und bin dann mit ihm durch die Wüste. Und ja, dann haben wir wieder Min getroffen und dann war ich in Deutschland, dann habe ich wieder Raimon getroffen. Später in China waren wir dann auch noch mal zwei Wochen zu dritt unterwegs, ja.
Und also, das kommt immer wieder Botschaft, Visum und so. Wie stressig ist das denn ab? Also bis die Tour bis zur Türkei war ja easy und nach Georgien kam, glaube ich, auch mit einem Personalausweis rein. Und
Aserbaidschan braucht man dann das erste Visum. Das habe ich noch hier in Deutschland im Winter mir besorgt gehabt. Iran ist recht schwierig, weil die den Landweg eigentlich zugemacht haben. Da gibt es nur Visa, mit denen man also mit dem Flugzeug reinfliegt. Ich habe mir einfach so ein Flugvisum geholt und habe gehofft, dass ich an der Grenze reinkomme, und es hat auch funktioniert. Normalerweise braucht man da so eine Referenznummer, die über das Innenministerium irgendwie im Iran über eine Reiseagentur beschafft wird.
Und also es hätte aber auch sein können, dass die sagen an der Grenze, ey, stopp, du musst mit dem Flieger nach, was weiß ich, einfliegen.
Genau, also ich musste dann nochmal dort eine halbe Stunde warten an der Grenze, die haben mir einen Tee gebracht, ja, und ich dachte schon, ja, okay, alles klar, das funktioniert nicht. Ich hatte noch so ein paar Tage Puffer und wäre dann nach Baku gefahren mit einem Bus und wäre dann irgendwie geflogen, ja. Und dann in Teheran ist eigentlich so die große Visastelle so für Zentralasien und komischerweise, normalerweise gibt es für China keine 3-Monats-Visa, da gibt es eigentlich nur noch einen Monat. Im Iran kriegst du ziemlich schnell 3 Monate Visum. Recht einfach. Genau.
Also was für Iran? Also
oder nee, für China. Im Iran. Okay. Ja.
Also du hast dir damals schon im Iran das Visum geholt?
Nee, leider nicht. Nee. Das habe ich mir dann, als ich zum Hedonistischen Weltkongress gefahren bin, habe ich mir das in Deutschland besorgt. Da muss man dann natürlich so eine Reise faken, muss man sich einen Flug buchen. Oder ja, eben irgendwas sich selber schreiben und Hotels reservieren und das dann alles wieder absagen und dann hat man das Visum und sobald du in China bist, interessiert es keinen mehr.
Und würdest du sagen, müsstest du das nächste Mal besser vorbereiten? Weil du hast es ja mal unterwegs gemacht, das hat wahrscheinlich auch Zeit gekostet, dass du dann immer zur Botschaft laufen musstest oder so.
Ja, aber das ging eigentlich. Raimon, der Katalane, der war 6 Wochen in Teheran, weil eben die spanische Botschaft ihm nicht diesen Schrieb ausgestellt hat, dass er spanischer Staatsbürger ist. Das hat 4 Wochen gedauert, bis er das kriegt. Dann hat er gesagt, ja, seine Freundin kommt jetzt nach Turkmenistan und die würde sonst alleine fahren und das können die ja nicht verantworten. Und dann hat er den Schrieb doch noch bekommen.
Ja. Also okay, iranisches Visum, da darf man eigentlich nur reinfliegen, kann aber das irgendwie tricksen. Und dann von Iran ging es nach Turkmenistan. Und wie ist da mit Visum? Ist
da gibt es nur 5 Tage Transitvisum oder man nimmt sich einen Reiseführer, wo man ganz genau die Route festlegt und dann durchs Land fährt. Also in Turkmenistan hätte ich gerne mehr von gesehen, aber die Leute haben uns auch immer eingeladen und mussten dann immer leider sagen, ja, sehr schön, aber wir müssen weiter.
Ja, das war dann eher ein Durchhetzen.
Ja.
Weil das Visum, also das längere Touristenvisum ist dann mit so einem, also vielleicht muss man dazu sagen, Turkmenistan ist ein sehr autoritärer Staat. Und das heißt, sie wollen nicht, dass die Leute da alleine rumstromern und,
ja,
und dir so ein Büttel, so ein Staatsbüttel, der dich dann rumführt oder von so einer offiziellen Reiseagentur oder sowas.
Genau. Und ja, es gibt ein Buch von einem, ich glaube, einem Amerikaner, der seine Frau hat irgendwie in der Botschaft gearbeitet und er hat sich dann, die dürfen sich ja auch nicht frei bewegen, Ausländer in Turkmenistan, er hat dann ein Buch darüber geschrieben, der ist dann halt durchs Land gefahren, ja. Und dann ging es weiter nach Usbekistan, wo eben jetzt die kürzeste Etappe stattgefunden hat von 6 Kilometern nach einer durchzechten Nacht.
6 Kilometer und dann abgebrochen oder was ist da
ja, passiert? Ja, genau. Morgens losgefahren und dann nach 6 Kilometern war da so ein Maulbeerbaumplantage. Die bauen Maulbeerbäume für die Seidenspinne an. Ja.
Und genau, dann haben wir es abgelegt. Kann man auch essen, die Maulbeeren? Waren die reif?
Ja, die waren dann reif. Also das
schmeckt aber nicht so richtig gut, oder?
Den fehlt so ein bisschen die Säure. Mhm. So, die sind recht süß, aber keine Säure, aber ist in Ordnung. Genau, das Seidenspinner war dann bis Kirgistan. Also
echt? Und nicht Baumwolle? Ich dachte immer, Usbekistan ist Baumwolle.
Ja, auch. Genau, da ist, die haben ja dort wahnsinnige Bewässerungssysteme gebaut und die dafür verantwortlich sind, dass eben der Aralsee so ausgetrocknet ist. Und das ist der Wahnsinn in Turkmenistan, da gibt es halt Kanäle durch die Wüste.
Und Usbekistan oder Turkmenistan?
Turkmenistan. Gibt's Kanäle, da haben die auch Baumwolle angebaut. Da gibt es Kanäle durch die Wüste und die ziehen da also 1 Meter lange Fische da aus diesen Kanälen. Man fragt sich, das sind so kleine Kanäle, wo kommen diese Fische her? Ja. Da gibt es halt immer Fisch in der Wüste.
Echt? Weil ja. aus den Bewässerungskanälen, die.
Genau.
Und hattest du mal Probleme an der Grenze? Ich meine, du hast gesagt, du hast einmal gewartet und einen Tee gekriegt. Das ist ja jetzt eher nicht so schlimm. Gab es auch unangenehme Situationen?
Naja, man muss halt dann immer die Taschen werden durchleuchtet. Und an der turkmenischen Grenze habe ich 2 Stunden gewartet. Haben die immer wieder raus mit meinem Pass, immer wieder ein anderer. Und das Nervige ist eigentlich, diese Grenzbeamten schauen sich teilweise 5 Minuten eine leere Seite im Pass an und man fragt sich einfach, was soll das oder was ist da los? Ja. Aber so richtig Probleme gab es nicht. Also Probleme kriegt man mit dem Fahrrad, glaube ich, nicht. An der Grenze ist es ein Autofahrer, werden immer versucht, dass sie Geld bezahlen, ja, weil die Leute dann eben sehen, ja, die haben doch Kohle und die gehen dann in die Karawans so und probieren auch die Klamotten an von den Leuten. So, machen die Schränke auf, oh, schöner Schöner Pulli.
Okay, dann, das heißt, du bist 5 Tage durch Turkmenistan durchgefahren. Das waren sicher auch ein paar Kilometer. Und dann durch Usbekistan?
Ja, genau. Dann
was muss man in Usbekistan, auf was muss man da achten, wenn man Radfahrer ist?
Naja, man denkt ja erstmal, ja, Turkmenistan, das ist Wüste und dann ist es vorbei mit der Wüste, aber das ist gar nicht so. Das, also geht dann weiter. Es ist halt 1500 Kilometer einfach nur flach. Und es geht dann ein bisschen an die Substanz manchmal. Die Menschen sind sehr herzlich, auch wenn das sich dann vom Iran nach Turkmenistan, da ist ja nur Wüste fast. In Usbekistan hast du dann eben diese sowjetischen Bauten, Häuser. Und man denkt erstmal so, oh, jetzt hier ist eine eisige Stimmung und so, aber ist gar nicht so. Die Menschen sind sehr herzlich.
Okay, und von Usbekistan, also Usbekistan ist, du sagst, es ist flach und wüstenartig. Geht es dann irgendwann nicht hoch, irgendwann, oder kommt es dann erst in Tadschikistan oder Kirgisien?
Doch, da geht es dann auch hoch. Da geht es ins Ferganatal, das ist so ein großer Kessel von, ich weiß es nicht, 100 Kilometern Durchmesser. Und es war damals eben so, zu Sowjetzeiten gab es einfach eine Bahn, die in diesen Talkessel reingefahren ist. Nur ist jetzt eben der Eingang zum Talkessel ist tadschikisch und das Tal selber und vor dem Eingang zu dem Talkessel ist es usbekisch. Und jetzt muss man eben da sich die Tadschiken und Usbeken beziehungsweise die Präsidenten nicht so gut verstehen, muss man jetzt immer über einen Bergpass von 2300 Metern fahren, um eben in diesen anderen Teil von Usbekistan zu kommen. Und vor 3 Jahren haben sie auch die Bahnstrecke zugemacht, die ging noch dann transnational durch Tadschikistan, haben sie dicht gemacht und jetzt bauen sie halt da durch die Berge eine neue Bahnlinie.
Das heißt Großbaustelle, oder was?
Großbaustelle, total.
Du hast ja mal gesagt, du bist die ganze Zeit durch die Wüste gefahren, es ging an die Substanz und dann auch mal die Pässe. Was ist ein anstrengender? Die ganze Zeit Wüste oder bergauf fahren?
Wüste ist anstrengender. Mit dem Wind und es ist halt einfach, wenn es immer nur dasselbe ist, Tag für Tag. Ist ja so ein bisschen so Betonfressen auch. Weil man
Betonfressen, ein schöner Radfahrerausdruck.
Auf der Straße und schläft an der Seite. Also
hast du mal einen Hungerast bekommen eigentlich?
Ja, also kommt manchmal vor, ja. Also ich erinnere mich jetzt im Moment nicht an einen besonderen, aber ich habe schon Momente, wo man eine Pause machen musste, weil nicht genug gegessen wurde.
Und was würdest du sagen, war die härteste Etappe von allen? Hast du da eine bestimmte?
Härteste Etappe? Ja, das war in Kirgisistan, in den Gegeti-Pass. Das ist so ein alter Pass, der, also ist nur noch Schotterpiste, war früher wohl besser ausgebaut. Jetzt durch einen Erdrutsch ist die Straße gar nicht mehr vorhanden. Wir sind ist auf 3800 Metern Höhe. Und dann sind wir 2 Tage hochgefahren und an dem zweiten Tag habe ich 9 Stunden gebraucht für 18 Kilometer.
Und da überlegt man, oder geht man einfach durch. Du überlegst ja nicht, was die Alternative oder ans Aufgeben oder so, sondern du bist da mittendrin.
Es war anstrengend, aber super schön. Also
aber muss sagen, dass Kirgisistan ist irgendwie geht bis 7000 Meter hoch, oder? Die Berge dort.
Ja, das ist
Pamir-Gebirge? Nee, wie heißt denn das?
Die Tian-Shan-Gebirge.
Peak Kommunismus und Peak Lenin hießen die früher, oder?
Genau. Die heißen jetzt anders. Genau, die grenzen da an Tadschikistan an.
Die meisten Radfahrer, das ist vielleicht etwas, ich bin ja unvorbereitet da rein oder wir sind unvorbereitet da reingegangen und viele haben ja schon einen Plan und das Pamirgebirge und dieser Pamir-Highway ist es halt so ein, der heilige Gral der Seidenstraßen-Radfahrer und da sind halt alle lang gefahren. Ich wusste es halt nicht, ich habe halt auch kein tatsächliches Visum mehr bekommen. Ich habe es noch versucht, aber hat dann nicht mehr funktioniert und aber dadurch, dass ich dann im Frühjahr 2 Wochen in Deutschland war, habe ich Raymond, der das auch die Tour gemacht hat, habe ich dann wieder getroffen, der den Umweg da gemacht hat. Der Pamir Highway, das ist, der führt eben über dieses Hochplateau von 4000 Metern.
Das ist ganz schön hart, da Fahrrad zu fahren, oder? Auf der Höhe.
Ja, Raymond meinte so, man gewöhnt sich dran nach ein paar Tagen.
Und du?
Ist es gut? Ja, ich bin es ja nicht gefahren. Also, ich habe gemerkt, nachdem wir uns getrennt hatten in Usbekistan und uns wieder getroffen haben, er war sehr viel fitter auf jeden Fall.
Oder Höhentraining. Ich habe mal in Bolivien mir in einem Nationalpark auf 4200 Meter Höhe irgendwie ein Mountainbike von so Parkrangern geliehen, ey, und dann auf so eine Sandpiste auf 4200, volle Katastrophe. Das war echt nicht kein Spaß. Nicht für mich, den Pamir Highway.
Ja, es ist dann auch ziemlich öde, da gibt es wohl auch überhaupt keine, gibt es nicht mal Insekten. Also du fährst halt 2 Wochen einfach nur durch so eine Geröllwüste, siehst Berge im Hintergrund, aber ist dann auch wieder so wüstenartig, wo du eben, das Licht ist da total klar, aber...
Aber wie, wenn du nochmal sagst, du bist total unvorbereitet gewesen, hast im Nachhinein erst gehört, das ist der Königsweg für Radfahrer. Wie hast du dir deine Strecke gesucht?
Ich habe mir in Teheran überlegt, dass ich zum hedonistischen Weltkongress fliege. Und dann habe ich halt geschaut, von wo gibt es billige Flüge, was ich noch erreichen kann in 40 Tagen. Und da ist es die Entscheidung auf Osch gefallen. Und ja, da bin ich dann hingefahren. Genau.
Echt, von Osch kann man billig nach Berlin fliegen, oder?
Ja, mit Turkish Airlines kostet 380 Euro.
Auch von hier nach dort?
Hin und zurück.
Hin und zurück? Und von Berlin und zurück?
Ja. Das echt, das ist relativ günstig.
Das ist ja super billig, ich weiß was ja auch.
Und Kirgisistan ist von der Landschaft, also wenn man darauf steht, so auf alpines Gebirge, ist es.
Die Schweiz, die Zentralasien oder
was? Genau, sowas. Ja, wunderschön.
Und dann hattest du aber eine Karte oder wie bist du gefahren?
Nee, ich hatte dann im Iran, da hatte ich auch schon keine Karte mehr, dann einfach die Leute gefragt. Ich hatte so ein Lonely Planet aus dem Internet und wusste, wo ich hin will, in welche Stadt, und haben wir einfach gefragt. Und es gibt dann auch nicht mehr so viele Straßen. Deswegen trifft man auch die ganzen Radfahrer wieder. Also du kannst entweder nach Norden oder nach Osten, so ungefähr.
Das heißt, du hattest gar kein so Navigationssystem. Gibt es ja auch so solche Hightech-Radfahrer, die dann so mit dem Navigationssystem und ja, so Helm mit eingebautem Visier mit Monitor. Nee, okay,
da ist das habe ich nicht gesehen, aber so. Es gibt eben die Leute, der eine hat so einen GPS-Pieper dabei, damit die Mutter immer weiß, wo er ist. Oder dann eben im iPad, was über den Dynamo geladen wird.
Achso, da immer ein iPad vorne dran.
Vorne dran, ja. Aber das braucht man eigentlich nicht. Ich weiß nicht, für was.
Was würdest du denn sagen, was braucht man denn? Was war das Beste, was du dir angeschafft hast zwischendurch?
Oder vorher? Kindle.
Ein Kindle.
Ja, zum Lesen, das ist super. Viele Bücher, man hat viel Zeit im Zelt zum Lesen.
Stimmt eigentlich immer, ne?
Ja. Und man kann da noch sich die PDFs von Reiseführern draufladen.
Und fürs Fahrrad, was denkst du da? Was war da das Beste, was du nicht missen möchtest?
Am Fahrrad?
Oder auch eine Ausrüstung?
Naja, im Winter habe ich nochmal in Deutschland aufgerüstet, so neuen Schlafsack, Daunenschlafsack. Das war echt nochmal so ein Komfortsprung.
Nie zu warm, nie zu kalt.
In Kirgisien gibt es ja nicht, ich hatte immer drüber gelesen, das gibt es ja nicht so einen See, der ganz warm ist und in den Bergen oben mit so einer Thermalquelle, warst du da auch?
Ja, der Issyk-Kul. Ja.
Das ist dieser große See, wo man auf die Karte schaut, der da, das ist ganz schön groß, oder? Der
muss ja riesig. Das ist der zweitgrößte alpine See nach dem Titicaca. Und okay. ist ziemlich mit Sandstrand und ist eigentlich einer, es ist fast der Ort, der am weitesten vom Ozean entfernt ist, aber es fühlt sich an, als ob man, sei man am Meer, und es sind viele russische Touristen, die dort Strandurlaub machen.
Und das Wasser ist warm, oder was?
Der friert nie zu, da gibt es wohl Thermalquellen und das Wasser ist auch leicht salzig, deswegen ist der nie zugefroren.
Ach krass, okay, das ist ja echt Sandstrand.
Ja. Genau, da waren wir eine Gruppe von 6 Radfahrern, 2 Belgier, die nach Vladivostok gefahren sind, ein Franzose, der schon 2 Jahre unterwegs ist und ganz langsam fährt, sich Zeit lässt, sich in Bergen irgendwo einen Ort sucht und da 2 Wochen einfach bleibt. Mit denen sind wir da rumgefahren, war eine schöne Zeit.
Was sind das für Typen eigentlich so Rad? So, also nicht jetzt Radfahrer im Sinne von die Mosel-Fuzis von vorher, die da mit ihrem Elektrorad fahren, also so diese weltenreisenden Radfahrer, was kann man das überhaupt generalisieren oder ist das wie was sind das für Leute, was suchen die oder was?
Es gibt ganz unterschiedliche Einstellungen dazu. Also Raimon ist zum Beispiel, der ist ein Radfahrer, also der liebt Fahrräder, Rennräder, der fährt die ganze Zeit Fahrrad, sein ganzes Leben. Und jetzt, der ist davor 8 Monate, der ist von Spanien nach Ghana gefahren, hat Malaria bekommen und ist zurückgekommen wegen seiner Freundin. Und jetzt, ich muss um die Welt, vielleicht hört es dann auf mit dem Fahrradfahren. Also ist er da besessen vom Fahrradfahren.
Und Min, was war die Motivation?
Er hat in Deutschland gearbeitet und sie kommt aus Taiwan und da ist eben Specialized, das ist eine Fahrradmarke, und Giant kommt da auch her. Die sind da angesiedelt und sie hat da irgendwie ihre Schwester, ist da in die Kreise da von den Leuten, die da bei Specialized arbeiten, hat sie da was mitbekommen und hat sich dann fürs Radfahren interessiert. Er hat davor noch nie gezeltet und noch nie Fahrrad gefahren, hat sich dann so ein Klapprad in Deutschland ausgeliehen, um zu üben. Und er hat sich alles sponsern lassen, hat sich Sponsoren gesucht und die ist halt von München bis Peking mit 1500 Euro rausgekommen.
Also es geht auch ganz günstig.
Genau. Manchmal haben die Leute ihr gesagt, so, wenn du die Kohle nicht hast, dann macht doch nicht so eine Reise. Dann hat sie gesagt, wieso denn nicht? Ja. Genau.
Mit der Franzose, was war für den? War die Langsamkeit des Radfahrens, oder?
Genau. Der, wenn er vor einem Pass steht, dann überwindet er ihn erst mental, bevor er körperlich rüberfährt.
Also eher so die ESO-Variante.
Ja, ein bisschen. Auch sehr nett. Und ja, einfach eine andere Einstellung. Dann einen Hongkongesen kennengelernt, der 3 Zelte dabei hatte. Und super ausgerüstet, alles Wasserdesinfizierer mit UV-Gerät und hier. Man macht keine Pausen, fährt langsam wie eine Schnecke. Ja, also auf flacher Strecke 12 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Liest den Koran während des Fahrradfahrens auf seinem Kindle und hat immer Brot dabei, was an den Lenker hängt, und knabbert halt dabei. Er macht keine Pausen. Und wir sind mit Min und ihm gefahren so. Wir hatten immer diese Fabel im Kopf vom Hasen und vom Hasen und Igel, ja. Und dann kam der Igel immer wieder, während wir
Pause gemacht haben.
Ja, dann die 2 Belgier, die sind eben, hatten Die wollten nach Vladivostok fahren. Er total auch fanater Fahrradfreak, aber nicht technisch, sondern in die Geschichte des Radfahrens. Der hat dann alles erzählt von der ersten Tour de France, was es da für Geschichten gab. Und ja, dieser Fahrer in den 50ern, der war der letzte richtige Radfahrer. Morgens Schwarzbrot und Bier und dann auf die Piste. Der ist dann Paris-Roubaix, ist er auch mal gefahren.
In 10 Stunden. Paris-Roubaix ist so Schotterpiste, nicht Schotter, Kopfsteinpflaster, Radrennen.
Genau, und da hat man auch mitgekriegt, in Belgien ist einfach dort ein Nationalsport. Die schauen sich das halt im Fernsehen an die ganze Zeit und fahren dann nach Frankreich, um sich die Rennen anzuschauen. Und eben, er ist da so in der Historie, arbeitet da auch an so einem Radfahrmuseum mit. Aber so Fahrrad reparieren, das geht, kann er gar nicht. Also seine Frau, sie ist eigentlich nur wegen ihm mitgefahren. So,
die hat ja keinen Bock auf Radfahren oder was?
Wir waren mal so zurückgegangen. So, ich sage, ja, manchmal denke ich mir, warum mache ich eigentlich den Scheiß? Und dann sagt sie, ja, das denke ich mir schon die ganze Zeit. Und so. Und bei den beiden so Schutzblech locker und Fahrrad gar nicht geölt, obwohl er so total der Fahrradfreak ist.
Aber also man muss scheinbar kein Fahrradfreak sein oder auch nicht gerne Fahrrad mögen. Es ist auch manchmal der Weg das Ziel, weil man so nette Leute kennenlernt und die Landschaft und das Land auf einem anderen Weg. Oder was denkst du darüber? Also muss man unbedingt richtig enthusiastischer Fahrradfahrer sein, um so eine Reise zu machen?
Nee, muss man nicht. Also bei mir oder bei uns sind wir auch so daher einfach so reingewachsen, ne? Wenn man jetzt erzählt, ja, ich bin nach Shanghai mit dem Fahrrad gefahren, oh, krass. Aber man fährt ja Tag für Tag immer ein Stückchen.
Aber ist der Reiz nicht, also oder zumindest ich habe immer den Reiz empfunden, dass du siehst oder mehr, du spürst die Entfernung. Wenn wir heute irgendwie von Reisen, ich steige in den Flieger und nach 2 Stunden steige ich in Südspanien aus und irgendwie kriege ich gar nicht mit, was da eigentlich passiert ist, sondern ploppe so raus. Und wenn du mit dem Auto fährst, merkst du schon, okay, das ist eine ganz schöne Strecke, und mit dem Fahrrad bist du halt noch näher dran. Puristen würden wahrscheinlich sagen, du musst laufen. Hast du auch Leute getroffen, die laufen?
Ich habe jetzt keine direkt getroffen. In Georgien habe ich gehört, dass keiner wusste, wo der herkam, vielleicht aus Indien, der ist mit dem Kamel durch die Welten gezogen.
Echt? Ja. Wir haben einen gesehen in der Türkei am Rhein.
Ach ja, der Franzose, stimmt. Hm. Genau, wir haben nicht mit dem gesprochen. Hm. Ja. Genau, ja, und eben, dass man die Entfernung merkt, man sagt immer, ja, die Welt ist so klein geworden. Wenn man dann durch China fährt und ist dann 10 Tage unterwegs und dann schaut man mal, okay, Google Maps mal so ein bisschen auszoomen, wo man da so ist und wo ist Shanghai, und dann ist dieser Punkt immer noch, also man ist immer noch an der Grenze und denkt so, das kann ja nicht sein. Ja, einen Radfahrer habe ich noch getroffen, einen Rumänen, der ist super fit von Rumänien losgefahren und um den Khan Tigri, den heiligen Berg in Kirgisistan, zu besteigen, auf über 7000 Metern. Und da muss er halt eine organisierte Tour machen, aber er fährt halt zum Basecamp mit dem Fahrrad und fährt dann wieder zurück.
Also trifft auch gute Spinner,
auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja.
Die Radfahrer. Und gibt es irgendwie so, also so das heißt, man trifft da auch Leute, das machen eigentlich aus allen möglichen Ländern Leute, ob jetzt Belgier, Rumänen, Engländer, das ist nicht irgendwie begrenzt.
Nee, das ist Italiener und Spanier, Katalanen, ja.
Aber schon eher so westlich geprägte Länder, die das,
also aus Westeuropa westlich geprägte. Jetzt, ja. Und
gibt es auch Länder, wo die Leute sagen, ey, Fahrrad, bist du verrückt, oder?
Bist du bescheuert? Ja, in Türkei war echt, die haben immer gesagt, bist bescheuert, hier, nimm doch das Auto.
Und was würdest du sagen, waren so, ich meine, du hast ja gesagt, wir wollen ja nicht immer das Negative so hervorheben. Du hast ja auch gesagt, die Leute waren alle sehr herzlich, aber gab es auch was, wo du meintest, ja, das war eher eine unschöne Erfahrung oder darauf sollte man achten, dass man nicht da negativ geprägt wird?
Kirgisistan, und ich weiß nicht, die Menschen haben dort wohl schlechte Erfahrungen mit Ausländern gemacht oder das Land wird aufgekauft von Ausländern, habe ich gehört. Also dort ich bin an der Baustelle vorbeigefahren und plötzlich fliegt so ein Stein auf die Straße. Ich habe gedacht, ah ja, ist halt von der Baustelle irgendwie rüber geflogen. Bis dann halt der nächste Stein irgendwann geflogen ist, habe ich gesagt, das kann nicht sein. Ja. Und wird man angeschimpft, so von Autofahrern auch. Ist komisch, obwohl die meisten Menschen herzlich sind. Mhm. Und ja, wir wurden dann auch in eine Schlägerei verwickelt. Und Kirgisen, die auch wieder Steine nach uns geworfen haben. Raimond ist dann irgendwie durchgetickt und hat den Mittelfinger gezeigt und einen Stein zurückgeworfen. Die sind uns dann gefolgt, haben Autos angehalten und uns anderthalb Stunden durch ihren Ort gejagt, bis sie uns endlich hatten und ja, Raimund recht übel zugerichtet haben. Ich habe auch ein bisschen was abbekommen. Ja, standen dann dort die Freunde von dem, von dem Hauptakteur, standen dann mit Schraubenschlüsseln und Brecheisen am Auto.
Hört sich jetzt lustig an, war, glaube ich, vermutlich relativ aufreibend.
Das war aufreibend, ja. Da merkt man eben wieder, dass man sich halt mit einem Fahrrad halt echt der Welt exponiert. Also man kann nicht, man ist einfach auf den guten Willen der Menschen angewiesen. Und da sind wir 10.000 Kilometer schon gefahren. Man ist nie was passiert. Und dann kommt eine Person, die dir was Böses will und da kann es, ja, kann halt schlimm enden. Ja.
Und was war so die größte Erfahrung, die du von der Reise mitgenommen hast? Also gibt es da irgendwie so eine Hauptquintessenz, dass du sagst, das habe ich gelernt oder das hat meinen Blick nochmal verändert?
Naja, also einfach, was ich gelernt habe, dass halt die Welt viel sicherer ist als man denkt. Und dass die Menschen eigentlich, wenn man mal ein bisschen mit denen zusammensitzt, dass die überall gleich sind. Mhm. Ja.
Ja, das ist eine schöne Reiseerfahrung, ne?
Ja.
Teile ich auch, dass irgendwie, egal wo du bist, eigentlich Leute, also unterschiedlich die Kultur ist, die Sprache und alles, es gibt irgendwie immer so ein paar Dinger, die kannst du einfach, egal wo du hinkommst, werden die Leute irgendwie, wollen gut leben, die wollen irgendwie genießen, die wollen irgendwie, dass ihre Kinder gute Bildung haben oder irgendwie so eine, und das ist echt egal, ob du in Bolivien im Hochplateau oder in Kirgisien oder in der Türkei,
ja. Mhm. Ja, also in China war es dann...
Die wollen nicht, dass sie...
Nein, ja, doch auch. Das war einfach ganz anders. Also das, was in Zentralasien als Gefallen durchgeht, dass man mal mit dem Bus mitgenommen wird oder übernachten darf, das ist dort eher eine Dienstleistung. Also das ist alles Business. So kam das mir rüber. Erstmal. Und es hat sich ein bisschen geändert, als wir dann Min wieder getroffen haben, die ja Chinesisch spricht. Aber so richtig warm geworden als Radfahrer bin ich in China nicht, muss ich sagen.
Also Sprache ist ja auch immer ein guter Schlüssel so, ne, zu den Menschen.
Aber das ist in Kirgisien doch auch schwierig, oder? Ich meine, da kannst du mit Russisch wahrscheinlich durchkommen.
Ja, also ich habe mal in Istanbul 8 Monate gelebt und dadurch ein bisschen Türkisch gelernt und eben von der Türkei bis nach Westchina, nach Uiguristan, sprechen die Leute Turksprachen auch im nördlichen Iran und die Sprache ändert sich immer ein bisschen, aber man muss dann überlegen, welches Wort passt jetzt hier wieder in dem Land und dann geht es schon. So Usbekistan
da ist dann, da gibt es dann keine A's oder fast keine. Sie sagen nicht Usbekistan, sondern Usbekistan. Und es ist kein Chai, sondern es ist ein Choi.
Ist also A wird O, so eine
Lautverschiebung. A wird O, genau. Und plötzlich in Kirgisistan, ah, jetzt ist wieder das A. Und ja.
Das ist das A und O.
Genau, das A und O. Und so ist man eigentlich, ja, sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen mit der Sprache bis China.
Und gab es da Unterschiede bei den Generationen? Also, dass man sagen kann, die Älteren waren offener oder die Jüngeren? Oder kann man das nicht so pauschal sagen?
Nee, kann man nicht. Das ist ganz unterschiedlich gewesen. Also, man wird auch von Jüngeren, so Jugendlichen ausgelacht, aber da ist das so am Anfang so, hey, was wollt ihr denn und so, aber
wie ausgelacht?
Oder weil es halt einfach so, kommst du mit so einem Fahrrad so voll bepackt.
Und die lachen.
Die lachen halt und das, und man gewöhnt sich daran und es ist, ja, ist okay.
Was war das beste Gericht, was du auf der ganzen Reise gegessen hast? Das ist schwierig, so eine blöde Frage, ja, ne? Okay, nächste Frage.
Ja,
Spargel.
Usbekischer Knoblauch war sehr lecker. Direkt vom Feld, oben auf einen Bloff drauf. Das ist so ein Reisgericht. Der war dann so durchgekocht und ich habe mir nie so Gedanken gemacht über Knoblauch, dass er
das ist
so unterschiedlich sein kann. Ja. Usbekischer Knoblauch, beste Gericht.
Und hättest du noch mal eine Präferenz? Also jetzt bist du ja wieder hier und das also reicht dir ja auch erstmal wahrscheinlich, aber würdest du noch mal losfahren und wenn ja, wohin? Was würde dich noch mal reizen?
Ja, ich hatte eigentlich vor, dann noch weiter nach Japan zu fahren und von dort zurück zu fliegen. Ich hatte dann mit dem Arm Probleme und ich habe dann in Shanghai Freunde getroffen aus meinem Heimatort und das war dann irgendwie so, oh ja, jetzt mal wieder irgendwo sein, wo man länger bleibt und wo man sich mal hinsetzen kann. Und dann kamen dort auch diese ganzen Gedanken hoch, die ganzen Sachen, die da passiert sind, was davor gar nicht der Fall war, weil man ist ja immer jeden Tag woanders, immer auf der Straße oder daneben. Genau, und dann ist mir erstmal gekommen, ja, was alles passiert ist. Und ja, ich würde gern nach Südostasien mit dem Fahrrad irgendwann, vielleicht die Tour irgendwann mal fortsetzen.
Und es gibt ja immer diese romantische Vorstellung, dass man irgendwann mal losfährt und dann findet man diesen einen Ort. Also jetzt warst du ja unterwegs. Denkst du, das ist möglich? Oder weil man ja immer schon viel unterwegs ist? Also, dass man so hängen bleibt, du hast ja auch den einen Franzosen kennengelernt, der seit 2 Jahren schon unterwegs ist, oder dass man irgendwo sich in einen Ort verliebt.
Also ich glaube, dass man eben eine Pause irgendwann braucht von dem Radfahren und manche bleiben in Japan hängen, eben weil es dann erstmal genug ist. Aber so, also für mich persönlich, wahnsinnig gefreut, wieder hierher zu kommen, mir Freunde wieder zu treffen. Das hängt ab.
Von dem Typen.
Genau. Oder
aber es gibt so, was sind nicht so Top 5 Orte, irgendwie toller Wildcampingplatz, den wir es natürlich nicht verraten, aber also das ist so irgendwie was, so beeindruckendste Orte auf dieser Route jetzt von Kuhlmühle, Shanghai. Was ist dir so als Ort, egal ob jetzt landschaftlich oder von einem Bauwerk oder irgendwie so ganz stark in Erinnerung geblieben? Wo sollten Leute, die das jetzt hören, hingehen, unbedingt mal?
In Iran, auf jeden Fall. Ja. Also, das war schon.
Weil es einem da einem das Bild so umkehrt, was man davor hat oder was.
Genau, und einfach diese krasse Diskrepanz zwischen dem, was von dem Regime vorgelebt wird und wie die Menschen wirklich sind. Dieses doppelte Leben, diese totale Schizophrenie,
diese Menschen da Tag für Tag ausgesetzt sind, wie sie damit umgehen.
Ja. Hat es sehr traurig gemacht oder fandst du das eher cool, wie die, ist das eine Kreativität, wie man damit umgeht oder wie ist das Gefühl dabei?
Ja, man kriegt eben einen Hass auf dieses Regime und ich habe ja nichts gegen den Islam, aber dort ist es einfach nur, man lehnt es einfach nur noch stringent ab. Alles, was da mit Religion zu tun hat, kriegt man Hass drauf. Andererseits in Usbekistan machen die Menschen vor dem Essen so eine Handbewegung einmal über den Kopf, um Allah zu danken. Da macht man einfach mit, weil das einfach nur so ein Symbol ist, einfach eine kurze Geste. Aber dieser Islam im Iran kann man einfach nur ablehnen, ja.
Hast du es mitgekriegt, so die Unterschiede zwischen den Religionen? Also eben hast du ja schon mal gesagt, beides Islam, aber sehr unterschiedlich ausgelegt. Und so, also ist es eher eine Frage der Auslegungssache, wie die Religion gelebt wird oder auch welches ist? Was für einen unterschiedlichen Einfluss das auf das alltägliche Leben hat in den Ländern?
Naja, dort in den Ländern, wo du die freie Wahl hast, dann fühlt man sich natürlich besser. Mhm. Und im Iran ist dir einfach alles vorgegeben, wie es zu sein hat. Ja.
Okay, wir sind jetzt in Kirgisien, jetzt ging es dann noch durch China durch. Was ist dir da neben den Nudelgerichten, von denen du vorher erzählt hattest, den uigurischen, noch so in Erinnerung geblieben?
Ja, dort gibt es die besten Wassermelonen der Welt, meiner Ansicht nach.
Bei den Uiguren?
Ja, dort in den Ausläufern des östlichen Tianshan-Gebirges. Ich weiß nicht, ob es an der Sorte liegt, auf jeden Fall, die Melonen sind dort, es ist brütend heiß, die liegen dort unterm Schirm und die sind einfach knackig frisch, total saftig.
Süß.
Suck and bite, haben wir immer gesagt. Also, weil man die so aussaugen kann. Ja.
Ist es die ideale Radfahrernahrung oder was?
Ja, es ist auf jeden Fall. Man kann, weiß ich nicht. Also, ich bin ein sehr großer Wassermelonenesser. Ich kann da 3 Kilo Wassermelone essen und es fühlt sich dann so an. Der Bauch ist dann voll. Aber man baut es so ab. Es ist viel Flüssigkeit drin und auch Zucker ist. Ideal, ja.
Also man sollte immer eine Wassermelone als Radfahrer dabei haben.
Oder durch Länder fahren, wo es Wassermelone gibt.
Mindestens eine 2 Kilo Wassermelone immer dabei.
Ja, genau, also abends dann. Ist ein bisschen schwer zu transportieren mit den Spanngurten, weil sie eben so rund ist. Aber geht schon. Und in China dann, da ist man denkt ja, China, da leben die Chinesen, ne? Aber dieses halbe Land, also im Westen, da leben Kasachen, eben Uiguren und auch Mongolen, also da leben mehr Mongolen als in der Mongolei. Und da, also viele sagen ja so, ja, du musst mit dem Fahrrad in die Mongolei und so, du kannst auch dort nach China fahren und das ist auch recht mongolisch, sag ich mal. Aber dann kommst du wieder in die Städte und dann hast du diesen krassen Turbokapitalismus und die ganze Zeit auf den Straßen fahren LKWs mit Bauschutt hin und her und sein Getue und Gemache. Das war am Anfang sehr belebend, weil aus diesen ehemaligen Sowjetstaaten zu kommen nach China, wo dann endlich mal wieder auf der Straße sowas abgeht, ja. Nach einer Zeit ist es auch sehr anstrengend. Und wieder nochmal auf dieses Hupen zurückzukommen. In China laufen die Menschen einfach auf der Straße und das Auto hat zu zeigen, dass es kommt und dass die Menschen zur Seite gehen. Und es ist egal, ob du schon an der Seite fährst. Es wird immer gehupt und die LKWs, die haben eben vier Hupen oben auf dem Dach. Und es gibt eben diese kleinere Ausführung mit diesem höheren Ton. Und der ist so übel, ich weiß nicht, 1500 Hertz. Was weiß ich, auf jeden Fall. Also es scheppert alles.
Es wird es viel schlimmer dadurch, dass sie hupen.
Ja, und dann gibt es eben diese Schiffshörner so, die so ein bisschen tiefer sind, die sind kein Problem, aber dieser hohe Ton, also man wird echt aggressiv so.
Und hast du in China da auch viel mitgekriegt von Umweltverschmutzung? Weil davon wird ja auch immer viel berichtet. Und du bist ja auch so direkt dran. Also Flüsse etc.
Ja, die Flüsse waren schmutzig, ja. Wir sind da noch nicht mehr. In Kirgisistan waren wir immer baden. Das haben wir da gar nicht mehr gemacht. Also es wurde auch alles trockener. Es ging ja dann in die Wüste runter. Aber dort wird halt wahnsinnig viel gebaut. Hier eine Autobahn, da dies, eine neue Eisenbahnstrecke, Hochhaussiedlungen in irgendeinem kleinen Dorf für 100.000 Menschen werden da gebaut. Wer soll da wohnen oder was passiert da? Ja. Genau, und dann, wir sind dann in die Wüste runter. Ja, das war auch eine krasse Etappe eben. Wir haben kurz vorher festgestellt, oh, wir müssen nochmal über die Berge und dann geht es nochmal hoch auf 3000 Meter. So was, wo wir vorher gesagt haben, ja, der Gotthard, voll krass. Und da hat man sich dann noch schon so dran gewöhnt. Na gut, dann sind da eben nochmal 3000 Meter Pässe. Dann sind wir auf dem letzten in Hagel gekommen, war auch so ein Gefrierpunkt. Und danach ging es runter. Wir wussten, nee, jetzt geht's in die Wüste. In die Taklamakan. Und das, wir wussten, na, jetzt wird es heiß, aber es ist so kalt, jetzt fahren wir da runter. Und es ging 100 Kilometer bergab, einfach 100 Kilometer. 100 Kilometer nichts getrunken, also einfach so 2 Stunden da runter. Und ja, da ging es dann weiter in der Wüste. Haben wir dann an dem Abend so Rückenwind, dass wir da gerade nochmal 50 Kilometer gerollt sind, so. Und am nächsten Tag sind wir aufgestanden, ging so weiter, oh ja, fahren so 50 ohne zu treten. Und dann müssten wir aber nach Norden abbiegen und dann waren wir seitlich zu dem Wind. Und dann mussten wir schieben, sind in 2 Stunden 3 Kilometer weit gekommen und dann sind wir wieder von der Straße geweht. Und bis uns dann ein Bus mitgenommen hat, der hat uns dann 15 Kilometer weiter wieder rausgeschmissen, wo es wieder nach Osten ging, über die Autobahn. Und da sind wir eben mit 80 km/h, ohne zu treten, haben wir die LKWs überholt. Da weiß ich nicht, wie schnell der Wind da war, auf jeden Fall. Das war das so Elektroscooter-mäßig und hat einfach die Bremse so losgelassen. Also, ja, irgendwann war es dann zu schnell.
Ja. Und wenn du sagst, ihr seid der Autobahn gefahren, geht das so einfach? Also ich meine, man kann sich das ja nicht vorstellen, dass man mit dem Fahrrad auf die Autobahn hier in Deutschland fährt.
Ja.
In China wart ihr denn auf der Autobahn? Das war auch kein Problem. Also hier ist ja auch verboten, das
dürfte man ja gar nicht. Da ist auch verboten. Und dann gibt es eben auch hier solche
Mautstationen.
Mautstationen. Und da fährt man einfach ganz schnell durch. Und also im Iran wurde ich immer von der Autobahn verwiesen. Und man wird auch abgehärtet, so von wegen Verkehr und so. Das macht einem gar nicht mehr so viel aus. Aber es ist eben auch teilweise eben diese Überwindung von langen geraden Strecken auch.
Hm. Das nervt, oder? Das ist.
Ja, man fährt halt Autobahn, ne? Ja.
Also du fährst Autobahn, um schnell von A nach B zu kommen, einfach. Um eine bestimmte Strecke schnell zu überwinden, die du. Weil sonst, du hattest ja vorhin auch erzählt, dass ihr durchs Gebirge gefahren seid, durch eine alte Straße, die schon abgerutscht war. Da war ja wahrscheinlich eher der landschaftliche Aspekt im Fokus und nicht so, wir müssen schnell von A nach B kommen.
Ja. Ja, also genau, diese A nach B-Geschichte, das macht man schon. Also, dieser Ehrgeiz dann auch spielt da schon eine Rolle, dass man sagt, ja, ich will jetzt von Deutschland nach China fahren mit dem Fahrrad. Ja.
Wie stark war das eine Motivation bei dir? Oder wie braucht man das auch, damit man sagt, okay, hier, ich habe ein Ziel, da will ich auch hin? Dass es immer wieder hilft, jeden Tag doch wieder aufs Rad zu steigen?
Na, ich wollte einfach mal sehen, wie es so weitergeht hinter der Türkei. Auf dem Landweg bin ich noch nie weitergekommen. Und
wie geht's hinter? Also geht weiter.
Geht weiter,
ist
ja.
Ist keine Scheibe?
Nee, gar nichts.
Bist nicht runtergefallen.
Genau, und dann, ja, dann wollte ich nach China fahren mit dem Fahrrad. Ist ja auch, ja. Ich finde irgendwie so, ja, ich bin mit dem Fahrrad nach Kirgisistan gefahren, hört sich nicht so gut an.
Nee, weiß ja auch, die meisten wissen gar nicht, wo das ist, ne? Ja. China hört sich weit an.
Obwohl es ja gleich 50 Kilometer weiter nur ist, ne? Mhm.
Ja. Wie lange hast du jetzt insgesamt gebraucht?
14 Monate war ich unterwegs, also fast ein Jahr auf der Straße mit den 3 Monaten Unterbrechung.
Und wie viel Kilometer?
Fast 15.000. Ja.
Und jetzt fährst du gar kein Fahrrad mehr, oder?
In der ersten Woche bin ich noch gefahren. Ich habe mein Fahrrad hier in Berlin auch benutzt erst, aber ich habe einfach zu viel Angst hier, dass es geklaut wird. Ich glaube,
Berlin ist die ganze Welt gefahren. Genau.
Du kannst das Fahrrad überall stehen lassen mit dem Gepäck und so. Das klaut dir eigentlich nirgends jemand. Also in Berlin viel mehr Angst, dass es geklaut wird als sonst wo. Ja.
Ja, vielen Dank euch beiden. Vielleicht machen wir an der Stelle einfach Schluss und fest. Noch ein Schlussstatement? Nee, ich weiß nicht.
Ja, also wer sowas machen will, soll einfach mal losfahren und schauen, wie es ihm gefällt. Und wenn es gefällt, dann kommt man auch rum. Ne?
Und damit vielen Dank euch beiden und damit zurück ins Internet.